Alles klar, liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich. Aufnahme läuft, ich bin sehr dankbar. Daniela, du musst heute nicht aktiv werden, es geht wieder. Ich begrüße meinen Kreis. Wir haben heute das Thema Abraham rechtet mit Gott innerhalb eines großen Zyklus, nämlich Abraham begegnet als erster Monotheist seinem lebendigen Gott, dem Gott der Schöpfung. Ich begrüße unseren Kreis. Alle haben ihre Bilder auf stumm gestellt, um die Privatsphäre zu schützen. Ich bin der Chef, Dr. Yuval Lapide, Jude, derzeit in einer Professur in Israel. Ich bin sehr, sehr engagiert. Auch mit meinen Menschen in Deutschland, Österreich, weltweit. Und bin froh, dass ich sowohl hier in Israel, in Haifa, aktiv sein darf, als auch mit meinen brillanten Schülern und Schülerinnen. Das ist die Crème de la Crème, die ich heute Abend versammeln durfte. Und wir wollen intensiv nachdenken, was macht Abraham so einzigartig? Natürlich auch seine Frau Sarah. Die gehören immer zusammen. Was macht Abraham und Sarah zu Pionieren, wie ich sie gerne nenne, zu Pionieren des Glaubens? Liebe Claudia Ochane, eine ganz große gestandene Düsseldorferin im Exil, wird uns nun den Text vorlesen aus Martin Buber, 1. Mose 18. Alle können den aufschlagen, liebe Freunde und Freundinnen weltweit. 1. Mose 18, Martin Buber, Franz Rosenzweig, habe ich online vor mir, kann natürlich auch Papieren vorgenommen werden. Ich benutze in meiner Arbeit immer Martin Mordechai Buber, den großen Übersetzer der Schrift, der von 1920 bis 1961 an der Übersetzung, an der Verdeutschung der Schrift der Heiligen Schrift der 24 Bücher des Ersten Testaments arbeitete. Alles klar, wir sind gerüstet, wir werden intensiv arbeiten. Ich als Profi werde viel auslegen. Dann werde ich viel Möglichkeit geben, meine Damen und meine zwei männlichen Freunde Fragen zu stellen, ins Gespräch zu kommen. Liebe Claudia, du fängst an mit 1. Mose 18 von Martin Mordechai.
Er ließ von ihm an den Steineichen Mamres sich sehen, als er bei der Hitze des Tags im Einlass des Zeltes saß. Er hob seine Augen, sah da drei Männer aufrecht über ihm. Er sah, lief vom Einlass des Zelts ihnen entgegen und neigte sich zur Erde und sprach: Mein Herr, möchte ich doch Gunst in deinen Augen gefunden haben, schreite an deinem Knecht doch immer vorüber. Es werde doch ein wenig Wasser geholt, dann badet eure Füße und lehnet unter dem Baum. Ich hole einen Bissen Brot, ihr labt euer Herz, danach mögt ihr weiterschreiten. Warum sonst werdet ihr bei eurem Knecht vorübergeschritten? Sie sprachen: Tu so, wie du geredet hast. Abraham eilte ins Zelt zu Sarah und sprach: Eil dich, drei Maß, feines, knete, mach Kuchen. Und zu den Rindern lief Abraham, holte ein Jungrind zart und gut und gab es dem Knaben, dass er es eilends zurechtmache. Dann holte er Sahne und Milch und das Jungrind, das er hatte zurechtmachen lassen, und gab es vor sie. Er aber stand über ihnen unter dem Baum, während sie aßen. Sie sprachen zu ihm: Wo ist Sarah, dein Weib? Er sprach: Da, im Zelt. Nun sprach er: Kehren. Kehren will ich zu dir, wann die leibspendende Zeit ist, da hat Sarah, dein Weib, einen Sohn. Sarah aber horchte am Einlass des Zelts, der war hinter ihm. Abraham und Sarah waren alt, hochgekommen in die Tage. Aufgehört hatte es Sarah zu gehen nach der Art der Weiber. Sarah lachte in sich hinein, sprechend: Nachdem ich zermauscht bin, würde mir Üppigkeit, und auch mein Herr ist alt. Er aber sprach zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht, soll ich wahrhaftig gebären, und ich bin doch alt? Ist ihm ein Ding entrückt? Zur Frist kehre ich zu dir, wann die lebensspendende Zeit ist und Sarah hat einen Sohn. Sarah leugnete, sprechend: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach: Nein, wohl hast du gelacht. Die Männer brachen von dort auf und lugten über die Fläche von Sodom hinab, und Abraham ging mit ihnen, sie zu geleiten. Er aber hatte zu sich gesprochen: Sollte ich Abraham verhüllen, was ich tun will? Abraham, ein Stamm wird er werden, groß und kernhaft, und mit ihm werden sich segnen alle Stämme der Erde. Ja, ich habe ihn erkannt, auf dass er entbiete seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm. Sie sollen hüten, meinen Weg, Wahrhaftigkeit und Recht zu tun, dass er über Abraham kommen lasse, was er über ihm geredet hat. Er sprach: Der Klageschrei über Sodom und Gomorra, wohl, er schwoll, und ihre Sünde, wohl, sie wuchtet sehr. Niederziehen will ich doch und sehen. Haben sie nach dem Schrei darüber, der zu mir kam, getan? Vertilgung, und wenn nicht, ich will's erkennen. Die Männer wandten sich von dort und gingen auf Sodom zu, Abraham aber, noch stand er vor ihm. Nun trat Abraham vor und sprach, willst du wirklich den Bewährten raffen mit dem Frevler? Vielleicht sind 50 Bewährte anwesend drin in der Stadt. Willst du sie die wirklich raffen? Willst du es dem Ort nicht tragen, der 50 Bewährten wegen in ihrer Mitte? Weit ab sei dir nach dieser Rede zu tun, den Bewährten mit dem Frevler zu töten. Das Gleiches dem Bewährten, Gleiches dem Frevler geschehe. Weit ab sei es dir. Alles Erdlands Richter, wird der nicht das Recht tun? Er sprach, finde ich in Sodom 50 Bewährte drin in der Stadt, will ich's an dem Ort tragen um ihretwillen. Abraham antwortete, er sprach, da habe ich mich doch vorgewagt, zu meinem Herrn zu reden, und ich bin ja Staub und Asche. Vielleicht fehlen an den 50 Bewährten 5. Willst du um die 5 all die Stadt verderben? Er sprach, nicht will ich verderben, finde ich dort 45. Er aber fuhr fort, zu ihm zu reden. Er sprach, vielleicht finden sich dort nur 40. Er sprach, so tue ich's nicht um der 40 willen. Er aber sprach, nimmer entflamme es doch meinen Herrn, dass ich weiterrede. Vielleicht finden sich nur 30 dort. Er sprach, so tue ich's nicht, finde ich dort 30. Er aber sprach, da habe ich mich nun doch vorgewagt, zu meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich nur 20 dort. Er sprach, nicht will ich verderben um der 20 willen. Er aber sprach, nimmer entflamme es doch meinen Herrn, dass ich noch das eine Mal rede. Vielleicht finden sich dort nur 10. Er sprach, nicht will ich verderben um der 10 willen. Er ging, als er vollendet hatte, zu Abraham zu reden. Und Abraham kehrte an seinen Ort.
Danke, Claudia Eschrochana. Meine große Schülerin aus Düsseldorf am Rhein, nunmehr in Bad Brückenauer Exil. Eine ganz fantastische Geschichte, lieber Christoph, liebe Freunde. Eine Geschichte, die ich sehr liebe, und wir werden jetzt intensiv darüber sprechen, auch liebe Freunde und Freundinnen in YouTube weltweit. Alle sind eingeladen, Aufzeichnungen zu machen. Die Sendung wird natürlich im YouTube stehen. Ihr könnt das häufig hören, aber ich empfehle, was ich bei meinen Professoren gelernt habe, während meiner Rede durchaus ein paar Worte aufzuschreiben. Denn was durch den Kopf geht, ist gesetzt und kann dann zu Papier gebracht werden. Und es hilft. Es hilft einfach, weil es dokumentiert, im Hirn dokumentiert. Ich
Juval?
Ja, da war gerade eine Unterbrechung.
So, jetzt bist du wieder zu hören. Alles klar.
Was steht hier? Co-Host bleiben. Achso, Entschuldigung, mit Host. Ach Gott, jetzt habe ich, weiß ich gar nicht, was ich da gemacht habe. Das war eben weg, da war eine Unterbrechung.
Ja, jetzt bist du wieder zu hören.
Ja, genau, jetzt bin ich wieder zu hören. Ja. Sie sind jetzt der Host, genau. Seid ihr alle da, Christoph, hörst du mich?
Ja, ich höre dich. Es war ja auch die Unterbrechung, aber ich höre dich. Ich höre dich wieder. Ja.
Es kann passieren, ich weiß nicht warum, dass eine Unterbrechung vorliegt. Ich meine, ich bin ja 5000 Kilometer aus Deutschland entfernt. Seid nicht böse, dann melde ich mich neu an. Das ist nun zweimal passiert, aber ich hoffe, dass ihr mich alle hört. Nonne, hörst du mich?
Ja, ich höre dich sehr gut. Okay.
Also schreib ruhig etwas auf, was durch den Kopf geht und zu Papier gebracht wird, wirkt. Und ich werde jetzt eine Exegese geben. Ich habe natürlich das hebräische Original. Und ich will euch jetzt schon mal einleitend sagen, präfatorisch, was hier passiert in Kapitel 18 ist wirklich alles andere als gewöhnlich, liebe Helma. Hier begegnet Gott, der ewige Gott Zebaoth, einem Menschen, der bedingungslos mit seiner Frau einen langen, beschwerlichen Weg mit seinem Gott in dem erwählten Land geht und eine Intimität, eine Vertraulichkeit mit Gott entwickelt hat, die wirklich beispiellos ist. Das heißt, wir werden hier feststellen, Gott begegnet diesem Mann bei der Hitze des Tages. Es ist gerade, die Beschneidung ist abgeschlossen. Ich will nur kurz sagen, was vorher passiert ist. Abraham hat sich beschneiden lassen. Er ist in seinem Zelt. Der Beschneidungsbund ist abgeschlossen. Gott fordert von ihm die Beschneidung als Kennzeichen des Bundes, des ewigen Bundes mit dem Gott Zebaoth. Und Gott bei der Hitze des Tages besucht ihn in Gestalt von, wie es heißt, drei Männern. Diese drei Männer sind in der jüdischen Tradition Engel, Malachim genannt, Mem Lamed Alef Kaf Yud Mem, so wird. Das sind Abgesandte Gottes, Gesandte Gottes, Boten Gottes. Und was interessant ist an unserem Text, wenn wir Vers 3 anschauen, steht, mein Herr, möchte ich doch Gunst in deinen Augen gefunden haben. Und das ist ein scheinbarer Widerspruch zu Vers 2, ihr Lieben. Da steht ja, da drei Männer aufrecht über ihm, über Abraham vor dem Zelt. Das heißt, man kann sich natürlich die Frage stellen, weil wir sehr präzise am Text arbeiten, warum steht in Vers 2, drei Männer kommen zu ihm? Und in Vers 3 steht dann, mein Herr, warum spricht er sie nicht an mit meine Herren? Das ist eine Frage, die ihr schon kurz aufschreiben könnt durch die Pointierung. Drei Männer in Vers 2, 18,2 und 18,3, mein Herr. Und das wird immer hin und her wechseln, weil laut jüdischer Tradition Gott in der Pluralität erscheint, der Pluralität der drei Männer, und dennoch eine Einheit bleibt. Er bleibt, ich wiederhole, der eine Gott, der eine liebende Gott, der eine fürsorgliche Gott, der in Gestalt von zwei, von drei Männern, drei die Zahl der Verwandlung, wer meine Seminare oft kennt, weiß, drei bedeutet immer Verwandlung, Transformation, Metamorphose, auf Latein und Griechisch, und bedeutet, Gott verwandelt den Menschen, mit dem er spricht. Darum schickt er drei Männer, die zu Abraham und Sarah sprechen werden, um ihnen wichtige Botschaften mitzuteilen. Engel, notieren wir, Boten, Malachim, werden dann in der Bibel eingesetzt, wenn Gott große Veränderungen vorhat, wenn Gott in das Herz von uns Menschen spricht, wenn Gott eine Transformation bewirken will. Und der Punkt ist, die drei Männer sind eins mit Gott. Das heißt, wir haben immer wieder einen Wechsel zwischen sie sprachen und er sprach Gott. Das heißt, es ist keine grammatische Ungeklärtheit, sondern Gott erscheint durch die drei Männer, durch die Boten und zugleich in seiner Majestät, die plötzlich auftaucht. Das heißt, diese Einsheit der drei Männer, der drei Boten mit Gott ist typisch für das jüdische Engelbild, für die jüdische Angelologie, für das jüdische Engelwissen. Nämlich Gott spricht durch die Engel, die Boten. Die Boten sind immer eins mit Gott. Sie sind nur Sprachrohr Gottes, sie sind nicht eigenständige Wesen. Und Gott kann, wenn er es für richtig hält, in seiner Majestät, in seiner Undurchschaubarkeit, Menschen, diese menschlichen Boten außer Kraft setzen und selbst erscheinen. Und dieses Pendeln zwischen drei Engeln, drei Boten, die in Männergestalt auftauchten, und dem plötzlichen Gewahrwerden Gottes, mit allen Vorbehalten natürlich, die Gott charakterisieren in unserer menschlich vergänglichen Sphäre. Dieses Springen, diese Doppelidentität ist typisch für das Engelbild im Judentum. Und das ist hier eines der frühen Beispiele in der Bibel, in denen die Engel, die Boten, Christine, Tirza und die anderen, sprechen, auftauchen, als Männer erscheinen, ihm Boten, Botschaften auszurichten haben, er sehr erpicht ist, die Botschaften zu hören, Abraham, und dennoch darin Gott wirkt. Gott wirkt durch die Engel, Gott wirkt durch die Boten, die er schickt, sodass man keine saubere Trennlinie setzen kann zwischen Boten Gottes und Gott selbst. Die sind eine Einheit, eine große Einheit. Das gibt es auch, das haben wir schon mal gemacht mit einigen von euch, nämlich in Exodus, Exodus 3 und 4, haben wir auch die Engel, die Boten Gottes, die im Feuer des brennenden Dornbusches erscheinen. Und auf einmal, nachdem dort ein Bote erschien, sogar drei Boten, spricht Gott aus dem Feuer und spricht Mose an und verkündigt ihm, was ansteht, welche Veränderung ansteht in seinem Leben. Das ist, dieses Springen ist typisch für das Engelbild des Judentums. Engel sind immer Gesandte Gottes, und Gott ist sich nicht zu fein, mittendrin aufzutauchen und das Wort zu ergreifen, wenn er es für richtig hält, damit die Botschaft erhärtet wird, damit die Botschaft besonders groß wird. Und in diesem Text haben wir Folgendes. Wir haben ja erst einmal diesen Besuch Gottes durch die drei Männer, und mittendrin erfolgt eine Begegnung, ein Rendezvous, Christoph, zwischen Gott und Abraham, indem es um die Gesandtschaft geht nach Sodom. Das heißt, ein Engel wird ja später ausgesandt, um Sodom und Gomorra zu vernichten und um zu überprüfen, ob dort tatsächlich Bösewichte sind, was Gott vermutet. Und diese Szene mitten im Kapitel 18 ist ein reiner Dialog zwischen Gott und Abraham. Das heißt, da ist die Rede davon, Gott spricht zu Abraham. Abraham da schon, denn es ist ja nach dem Bund. Und da wird ja Abraham umbenannt in Abraham. Und da haben wir einen direkten Dialog zwischen Majestät Gottes und Abraham. Vorher hier in dem ersten Teil, in dem die Engel kommen und Abraham verkündigen, dass seine Frau schwanger werden wird und das Kind gebären wird, endlich den langen Sehen Isaac, Yitzhak, haben wir es mit einem Springen zu tun. Die Engel, die Boten und Gott. Und das ist etwas, wie gesagt, typisch jüdisches und typisch biblisches. Engel sind immer Gesandte Gottes, immer Abgesandte Gottes. Und Gott behält sich vor, wann immer es für ihn richtig ist, sich einzumischen. Das ist die Größe Gottes, dass er Gesandte schicken kann, die seine Mission ausführen, aber selbst auch in Erscheinung tritt, zum Beispiel ab dem zweiten Teil, in diesem sehr spannenden Dialog zwischen Gott und Abraham. Gut, wir schauen uns an, Abraham wird dargestellt als ein sehr gastfreundlicher Mann. Im Judentum ist er der Vater der Gastfreundschaft. Er ist der erste große Gastgeber, der die drei Männer sieht und erkennt, das ist ein Besuch, den Gott ihm abstattet. Er ist sehr erpicht, sie ins Zelt zu holen. Er spricht mit seiner Frau Sarah, sie bereiten großes Essen vor und er spürt, es ist ein großer Besuch Gottes. Es ist nicht einfach eine Belanglosigkeit. Abraham ist der Typ von Mensch, der hier wieder dargestellt wird als ein Mensch, der bedingungslos andere Menschen für Gott gewinnen will. Und noch etwas, wenn wir das notieren, in jedem Menschen Gott sieht. Abraham sieht in jedem Menschen, das ist das Große, können wir notieren, an Abraham und Sarah. Abraham und Sarah sehen in jedem Menschen, ob Jude ist oder nicht, Jude ist ein Geschöpf Gottes. Das betont auch der Hebräerbrief. Im Hebräerbrief kennt ihr vielleicht das Gesten. In Hebräer 11 wird auch Abraham dargestellt als ein sehr geradliniger und großer Mann, der Gott so tief erfasst, dass er in jedem Menschen einen Abgesandten Gottes sieht. Jeder Abgesandte, der zu ihm kommt, und darum ist er so erpicht, die drei Männer, die er gar nicht näher kennt, die haben sich gar nicht vorgestellt mit Namen ABC, diese Männer sind für ihn in der Hitze des Tages im Orient, am dritten Tag seiner Beschneidung, die Schmerzen sind groß, dennoch die Lust auf Fremde ist genauso groß, sogar größer, und er rennt mit seinen Beschneidungsrekonvaleszenzschmerzen auf die Menschen zu und bewirtet sie. Weil er spürt, wenn Gott Menschen schickt und er spürt, dass es Gesandte sind mit der Präsenz Gottes, will er sie gebührend bewirten, weil seine Mission in Kanaan, der neuen Heimat, darin besteht, ich will jedem das Gefühl geben, jedem die Erfahrung geben, jedem Menschen, ich bin offen für alle Menschen, die mit Gott in Verbindung treten wollen. Das ist seine große Mission, auch wie seiner Frau natürlich. Abraham und Sarah sind immer eins. Das ist Abraham und Sarah gewinnen Menschen um jeden Preis. Sie gewinnen Menschen für Gott. Das ist die große, durchbrechende Erfahrung von Abraham und Sarah. Menschen gewinnen für Gott. Menschen bedingungslos gewinnen für Gott und in jedem ein Gottling, das ist nur ein Wortspiel von mir, das ich benutze. Ich benutze auch gerne neue Worte, wie mein Vater, mein berühmter Vater Pinchas Lapide und Mordechai Buber. Ich kriege auch gerne Worte. Und Gottling ist für mich ein Mensch, der noch nicht auf der vollen Stufe seines Gottesbewusstseins ist. Und dieser Mensch soll und muss und darf zu Gott geführt werden. Das ist seine Absicht. Gottlinge, ein neues Wort heute durch euch angeregt, Gottlinge zu Gott, Gottmenschen, zu Gottberufenen umzugestalten. Und darum ist er so erpicht darauf, mit ihnen zu sprechen und sie zu bewirten, weil er spürt, die haben ihm etwas Wichtiges zu sagen. Abraham ist der Typ von Mensch, der in jeder zwischenmenschlichen Begegnung Göttliches sieht. Ich wiederhole, Abraham ist der Typ von Gotterkenner, der in jeder zwischenmenschlichen Begegnung eine Botschaft wittert. Nichts ist bei ihm zufällig, alles ist ihm zugefallen. Alles kommt von Gott und alles hat eine tiefere Bewandtnis. Und siehe da in Vers 9 passiert etwas Interessantes. Die Engel, die da boten, Gottes fragen ihn plötzlich, wo ist Sarah, dein Weib? Und er sprach da im Zelt. Und dann sagen sie in 10, darüber werde ich gleich sprechen, und sprach er, kehren bin ich zu dir. Und das sagen sie auf einmal in Ehr. Ihr seht ja wieder, dieser Sprung angelangt. Du liebst ja diese Präzision in der Bibelarbeit. Einerseits, sie sprachen zu ihm, Angela, notierst du in Vers 9, und die anderen, und in Vers 10, nun sprach er. Dieser Sprung ist gewollt. Das ist keine Ungeübtheit der Bibel und nicht Martin Bubers Übersetzers, den wir lesen, sondern es ist gewollt, dieses permanente Springen zwischen Gott und seinen Boten, denn die Boten Gottes sind eins mit Gott. Daher steht in 9, sie sprachen zu ihm, die drei Männer, und dann auf einmal in 10, nun sprach er, der Abgesandte, für Gott, respektive Gott selbst, tritt ein und spricht im Namen der drei. Kehren will ich zu dir, zu Sarah, wann die lebensspendende Zeit da ist. Sarah hat dein Weib, zu Abraham und Sarah gesprochen, dein Weib hat einen Sohn. Und Sarah aber horcht am Eingang des Zeltes, der war hinter ihm. Das heißt, Abraham, da ist die Frage, Sarah aber horchte am Zelt, am Eingang des Zeltes, und der Eingang war hinter ihm, hinter dem Zelt. Hinter dem Zelt war der Eingang, und das heißt, Sarah wird dargestellt als eine Frau, die sich verbirgt. Das heißt, die sich wirklich verbirgt, die nicht der Begegnung standhalten will. Und darüber müssen wir nachdenken. Wir müssen auch darüber nachdenken, gleich in Vers 9, warum fragen die Boten Gottes, Aye Sarah Ishtecha, wo ist Sarah dein Weib? Denn sie wissen natürlich, wir haben ja unterstellt, dass es Boten Gottes sind, wir haben das auch verifiziert. denn dieser Sprung zurück von Bote Gottes, warum fragen Sie, wo ist Sarah, dein Weib? Das dürften Sie doch wissen. Und er sagt dann ganz brav, da im Zelt. Und über diesen Text will ich kurz mit euch reflektieren. Da ist eine versteckte Kritik angebracht. Da ist eine versteckte Kritik angebracht. Es geht nicht darum, zu lokalisieren, wo ist sie, sondern die Engel, die Boten Gottes, wollen ihm, Abraham, Abraham ist Vater aller Völker und Sarah ist die Fürstin, bewusst machen, du musst dein Bild von Sarah ändern. Er sagt ja ganz brav, er denkt nur, es geht nur um Formalitäten, da ist sie im Zelt. Sie ist im Zelt. Und dann sagen sie dazu, es wird zu einer großen Wende in ihrem Leben kommen, denn Sarah wird den Sohn, auf den sie so lange erwartet, sie ist ja 90, mit 70 kam sie, seit 20 Jahren, Entschuldigung, mit 65 kam sie. Abraham kam mit 75 nach Kanaan, sie war 65 mit 90, das heißt 25 Jahre. 25 Jahre, könnt ihr notieren, haben beide auf einen Sohn aus der gemeinsamen Ehe gewartet, nämlich auf Jitzrak. Auf Jitzrak. Und dieser Jitzrak wird geboren, Sarah aber horchte am einersten Zelt, der war hinter ihm. Das heißt, Sarah wird dargestellt als eine schüchterne Frau, als eine ängstliche Frau. Und die Boten wollen Abraham bewusst machen dazu, Sarah muss dabei sein. Das heißt, durch diese Frage wollen sie Abraham provozieren. Sarah muss nicht mehr im Zelt sein. Sie ist eine Frau von Format, die hinausgehört, um es mal sehr deutlich zu sagen, gerade für unsere Angela Renate, die ja auch hinausgeht in das Leben, sie gehört hinaus in die Arena des Lebens. Ich verstehe, noch einmal, ich wiederhole, diese Frage ist nicht banal, wo ist Sarah und sie sagt da im Zelt, sondern sie muss hinausgehen, sie gehört in die Arena des Geschehens hier im Kanaan, im Neuen Land. Das erinnert uns an Fragen, das weiß Claudia sehr gut, in Genesis 3,9, Gott fragt ja Adam genauso scheinbar naiv, wo bist du? Und das ist natürlich nur eine Einladung, über sich nachzudenken. Wo bist du? Wo stehst du? Als Abraham von der verbotenen Frucht isst und sich versteckt und sich Feigenblätter anbindet, fragt ihn Gott, wo stehst du? Wo stehst du in deiner Verantwortung? Wo stehst du heute im Leben? Und Adam ist natürlich völlig verlegen und redet sich heraus. Aber Gott lässt nicht locker, sondern zitiert ihn zu seinen Worten und erwartet von ihm, dass er ein neuer Mensch wird, der Verantwortung übernimmt für sein Tun. Das Gleiche haben wir in 4,9, Genesis 4,9. Da wird Gott ebenfalls als Fragesteller dargestellt, nämlich im Zusammenhang mit Kain und Abel. Nachdem Abel ermordet wurde durch seinen Bruder Kain, fragt Gott ihn, Ey, Hevel Achicha. Ey, Hevel Achicha, wo ist Abel, dein Sohn, dein Bruder? Und Abel ist tot, Kain ist völlig verlegen und antwortet dann, Shomer Achia Anochi, bin ich denn der Hüter meines Bruders? Das heißt, da erleben wir wiederum Gott als Agent Provocateur, als einen provokativen Fragesteller, der den Menschen durch seine Fragen verantworten will, herausfordern will, Stellung zu beziehen und, ich möchte mal so sagen, Selbstverständlichkeiten und Ausreden, ihr Lieben, zu revidieren. Ausreden, Selbstverständlichkeiten, Pseudo-Selbstverständlichkeiten müssen revidiert werden. Und genauso hier ist das die dritte Frage, könnt ihr notieren hier in 18,9, wo ist Sarah dein Weib? Ist natürlich nicht nur formal gemeint, sondern du musst das Bild von Sarah ändern. Dein Bild, sie ist nicht mehr im Hintertreffen, sondern sie muss nach vorne gehen. Und genauso muss Sarah auch lernen, dass sie ein bestimmtes konventionelles Frauenbild, das sie noch hatte, in Mesopotamien und in Kanaan dringend ablegen muss. Dringend, denn sie ist eine Grande Dame. Wir notieren, Abraham ist der Grand Seigneur des Judentums, der Grand Seigneur du Monotheisme. Und elle est la Grande Femme, la Grande Femme, la grande femme, la grande dame du monothéisme. Das heißt, beide werden ganz große Repräsentanten dieses neuen Glaubens, der sich immer stärker formieren wird. Und dann steht weiter in 11, Abraham und Sarah waren alt, nach hochgekommen und so weiter, aufgehört hat sie, das heißt, sie hat ihre Menopause und kann nicht mehr gebären. Und jetzt kommt etwas sehr Schwieriges für Christen. Sarah lachte in sich hineinsprechen, nachdem ich zermorscht bin. Ich liebe diesen Ausdruck von Buben 12. Nachdem ich zermorscht bin, würde mir Üppigkeit, das ist brillantes Deutsch, das dem Hebräischen sehr, sehr nahe kommt. Nachdem ich zermorscht bin, würde mir Üppigkeit und auch mein Herr, ihr Gatte, ist alt. Er aber sprach zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, soll ich wahrhaftig gebären? Und ich bin doch alt. Und hier steht deutlich ER bei Buber, denn hier ist es eindeutig wieder Gott, nicht die drei Männer. Dieser lächerliche oder lachhafte Dialog, Dr. Angela, dieser lächerliche oder im wahrsten Sinne des Wortes lachhafte Dialog hat eine Tiefe, die ich mit euch besprechen möchte. Und zwar, Sarah lacht in sich hinein, weil sie sich sagt, ich bin zermorscht, das heißt, ich bin doch jenseits der Menopause, ich bin doch überhaupt nicht mehr attraktiv für meinen Mann, für sexuellen Verkehr und wir werden doch kein Kind zeugen, die Biologie ist doch schon längst überschritten, wie soll ich mit 89, mit 90 kommt ja der Sohn, wie soll ich mit 89 mit meinem Mann Verkehr haben und noch einen knackigen Sohn gebären? Lieber Gott, das geht nicht. Das ist eine scheinbar, nenne ich das, ihr Lieben, peinliche Stelle. Denn sie sagt ja, ich kann ja nicht mehr zeugen und mein Mann ist auch ein alter Mann, der ist, weiß ich, impotent, lustlos geworden, in modernen Worten gesprochen. Das ist nicht abfällig gemeint, was ich gerade sage. Sondern Sarah spricht aus, mein Herr ist alt geworden. Sie spricht einfach etwas ganz, ganz Wichtiges aus für unsere Sitzung heute Abend, Frank. Nämlich, wir sind alte Leute geworden, sagen die Franken, alte Leute. Wir sind alte Leute geworden. Sie ist 89, er ist 89, sie ist 89, er ist 99, genau 10 Jahre älter. 89, 99, und da sagt sie, ich kann das nicht glauben, wie soll das gehen? Und sie ist so jenseits des Verstehenwollens, dass sie lacht. Und ich habe mit einem Psychologen schon vor Jahren gesprochen, Lachen bedeutet immer, wenn dein Verstand aussetzt. Wir können notieren, Lachen ist etwas ganz Wichtiges, wenn es natürlich kommt und nicht gestellt ist. Lachen ist ein Vorgang, bei dem dein Verstand durch eine bestimmte Erkenntnis, Einsicht überschritten wird und du dadurch in diesen Zustand kommst, nicht mehr rational zu agieren bzw. zu reagieren. Wer lacht authentisch, nicht gestellt lacht, für diverse karnevalistische Aufzüge, wer wirklich herzhaft, spontan lacht, weiß vielleicht auch nicht, dass er am Ende seines Lateins, seines Hebräisch gekommen ist und durch diese Undeutbarkeit eines Vorgangs setzt sich ein Mechanismus in unserem Denken ein, der mit Lachen einhergeht, weil der Verstand nicht mehr weiterkommt. Der Verstand ist für eine kurze Zeit, während ein Witz oder eine amüsante Situation eintritt, nicht mehr in der Lage, diese Situation zu deuten. Und darum sagt die Bibel, und das finde ich so ganz wichtig, ihr Lieben, Sarah lachte, war die Zrak Sarah. Die Bibelrevision hätte das hier streichen können, aber Gott sei Dank ist die Stelle behalten worden. Das hätte man gleich weglassen können. Aber die Bibel will sagen, es gibt Situationen, die wirklich lachhaft sind. Und Sarah lacht wirklich in sich hinein, weil sie sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie soll denn das gehen? Ich, ein Kind kriegen? Und die Bibel gibt ihrem Lachen Raum, notieren wir. Die Bibel gibt Sarahs Lachen Raum, weil, und jetzt kommt der Durchbruch, vor dem Hintergrund ihrer rein biologisch humanistischen Betrachtung. Ich bin eine 89-jährige Frau. Und nach den Regeln, die sie natürlich als perfekte Frau kannte im vorderen Moment, kann ich kein Kind zeugen. Das stimmt ja. Biologisch gesprochen ist sie am Ende. Und weil sie spürt ja, zu Elisheva, dass sie biologisch nicht mehr zeugen kann und dementsprechend ihr Verstand ja gekoppelt ist an der Biologie, fängt sie an zu lachen, weil sie das nicht einordnen kann. Es geht doch einfach gar nicht. Es geht doch gar nicht. Das heißt, ihr Verstand kann die Situation nicht interpretieren. Und darum lacht sie. Und genau dieses Lachen greift Gott auf. Genau dieses Lachen, Vers 13, greift Gott auf. Und Gott sprach zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, soll ich wahrhaftig gebären und ich bin doch alt? Das heißt, Gott greift die Situation auf und sagt, Lama, übrigens, da müsst ihr stehen, wozu können wir korrigieren? In meinen Seminaren korrigiere ich gerne ein sogenanntes Warum in ein Wozu. Das heißt, weil da Buba nicht ganz präzise war, erlaube ich mir zu korrigieren. Und im Hebräischen steht Lama und nicht Madur. Lama tischak Sarah. Das heißt, Gott fragt wirklich Abraham, den Mann, der für seine Frau verantwortlich sein soll, wozu, worauf läuft das hinaus? Soll ich wahrhaftig gebären und ich bin doch alt? Das heißt, Gott nimmt das Lachen dieser Sarah sehr ernst und sagt, Moment mal, was steckt dahinter? Was beabsichtigt sie? Warum lacht sie? Wozu läuft das, worauf läuft das hinaus? Wozu dient das? Gott gibt dem Lachen, dem ungläubigen Lachen der Sarah, die immerhin eine große Frau ist. Sarah heißt Fürstin, sie ist eine ganz große Frau. An der Seite eines ganz großen Mannes. Sie ist aber gleichberechtigt, Frau und Dame neben Frau und Senior. Und Gott sagt, ich möchte, dass das Raum bekommt. Ich möchte, dass das Lachen der Sarah Raum bekommt, denn sie darf wirklich sagen, vor dem Hintergrund ihres Altseins, vor dem Hintergrund ihrer Zweifel, biologisch gesprochen, humanistisch gesprochen, ist es wirklich nicht möglich. Und damit will die Bibel uns sagen, jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt für euch. Gott überschreitet, wenn er Wunder begeht, immer, genau, Dankeschön, Claudia, Lama ist wozu. Gott überschreitet immer unser rationales Denken. Abraham und Sarah notieren, wir stecken noch in ihrem rationalen Denken, wonach die Biologie la force déterminante ist. La force déterminante heißt, die bestimmende Kraft ist. Und Gott will Abraham und Sarah zeigen, nein, nicht die Biologie, die nackten Fakten sind entscheidend, sondern der Glaube in mich, in meine unbegrenzten Möglichkeiten ist entscheidend, notieren wir. Der Glaube in Gottes Fähigkeiten einer 89-jährigen Frau und einem 99-jährigen Mann durch natürlichen Beischlaf ein Kind zu gewähren, das ist der Glaube in Gott. Und Sarah kann das noch nicht. Das ist ja noch nichts Schlimmes. Zerreißt sie ja nicht in der Luft. Sondern sie sagt nur, ich kann es nicht glauben. Und Gott greift das auf und sagt, ich verstehe. Sarah kann das noch nicht, weil sie noch nicht so weit ist. Aber sie wird gleich so weit sein. Und darunter ganz weiter, ein ganz großer Satz in 14. Hayipale me Adonai davar. Den Satz liebe ich seit 100 Jahren. In Vers 19, 14. Hayipale me Adonai davar. Muba übersetzt, ist Gott ein Ding entrückt, die Frau, der zur Frist kehre ich zu dir, wann die Lebensspende Zeit ist und Sarah hat einen Sohn. Verstehst du? Ihr alle, Gott sagt, es ist richtig. Vor dem Hintergrund dieser begrenzten Betrachtung des menschlichen Körpers geht es nicht. Aber dann wiederum Gott als Fragesteller, als rhetorischer Fragesteller, Claudia, ist Gott etwas unmöglich? Der Satz ist voller Feuer. Gott ist alles möglich. Und Gott bestimmt, dass eine 89-jährige Frau und ihr 99-jähriger Mann noch einmal Beischlaf genießen und daraus ein Kind zeugen, das ja sofort kommen wird, binnen Jahresfrist, dann gilt es, dieser Verheißung Gottes mehr zu vertrauen als den Grenzen der Biologie. Die Grenzen der Biologie müssen respektiert werden, Doris. Doris, du kannst gerne auf stumm schellen. Ich habe mir vereinbart, dass jeder stumm ist, damit ihr euch nicht zeigen müsst. Wenn du willst, kannst du auch bleiben, aber die meisten wollten anonym bleiben. Da kannst du auf stumm schalten, auf unsichtbar schalten, aber du hörst mich. Ich begrüße auch Doris Bessler. Genau, laut kannst du lassen, nur das Bild kannst du unterdrücken, weil wir gesagt haben, alle wollen anonym bleiben. Und nur ich bin sichtbar und deine Stimme ist aber nachher hörbar im Gespräch. Doris, herzlich willkommen, Doris Bessler aus Schwaben. Mocha in Schwaben. Genau, das heißt, wir notieren, Gott übersteigt die Natur. Gott übersteigt die Natur und ist größer als die Natur, die er selbst geschaffen hat. Er ist größer als die Natur und will Abraham und Sarah gerade bei einem solchen empfindlichen Punkt, nämlich Zeugungsfähigkeit, was ja etwas Elementares ist im Leben des Menschen, zeigen, nein, es geht nicht darum, der Biologie zu vertrauen, Angela, sondern es geht darum, Gott zu vertrauen. Ich wiederhole, es geht nicht darum, der Biologie zu vertrauen, sondern Gott zu vertrauen. Und dann sagt Gott es noch viel deutlicher, in Vers 15 heißt es weiter, Sarah leugnete, sprechen, ich habe nicht gelacht, jetzt schämt sie sich auf einmal, denn sie fürchtete sich, sie sagt, es ist mir jetzt sehr peinlich, dass ich gelacht habe im Angesicht Gottes. Und Gott sagt deutlich, nein, du hast gelacht. Das ist eines der, ich möchte sagen, der intensivsten, intimsten Stellen in der Bibel. Bitte notiert das, Vers 15. Eine der intimsten, intensivsten Stellen der ganzen Bibel, in der fast schon die Kinder miteinander raufen. Sarah sagt, nein, ich habe nicht gelacht. Es ist mir so peinlich. Sie wird knallrot und schwitzt rot bis unten und sagt, ich habe nicht gelacht. Und Gott sagt, Ece Beci, du hast doch gelacht. So wie wenn Angela und ich miteinander Spaß machen und Angela, weiß ich, ein bestimmtes Wort sagt, das sie dann ableugnet, weil es ihr peinlich ist. Und ich sage, Angela, du hast das Wort sehr wohl gesagt. Und Angela sagt, nein, ich habe es nicht gesagt. Und ich sage, Angela, du hast das Wort gesagt. Das hört sich so kindisch an, ist aber nicht kindisch. Wenn wir das bitte notieren, das hört sich so primitiv an. Wenn Sarah sagt, ich habe gelacht, aber leugnet sie, obwohl sie natürlich gelacht hat. Sie ist aber so peinlichkeitsbesetzt, denn sie fürchtet sich. Das heißt, ihr merkt, ihre Furcht ist noch größer als ihr Gottvertrauen. Wir notieren, Sarah, selbst die große Sarah, Claudia, muss noch wachsen. Sie ist noch nicht am Ende ihres Wachstums. Und das finde ich so großartig, dass unsere jüdische Bibel das zeigt. Madame Sarah, nach 25 Jahren Leben in der Beziehung mit Gott, ist noch im Wachstumsprozess in Bezug auf Gott. Sie ist noch nicht jenseits ihrer Furcht vor Gott. Sie ist noch nicht jenseits ihrer Körpergläubigkeit, Dr. Angela. Sie denkt sich, wenn der Körper nichts mehr kann, dann passiert nichts, dann gibt es keine Wunder. Aber wie Katja Epstein so schön singt, in Deutschland vor 30 Jahren, Wunder gibt es immer wieder. Du musst nur offen für sie sein. Natürlich gibt es Wunder. Und Gott sagt, ich kann auch einer 89-Jährigen, wenn es in meinen Plan Gottes passt, ein Kind geben. Und sie zittert und sie schwitzt und sagt, ich kann nicht. Und Gott sagt, nein, du hast gelacht und steh zu deinem Lachen. Denn jetzt kommt mein Satz, das berühmte Sprichwort, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Rira meilleur qui rira le dernier. Rira meilleur qui rira le dernier. Beziehungsweise Riram Jürgi Radinge, auf Englisch, he laughs best, who laughs last. Ein weltberühmtes Sprichwort, habe ich auf Französisch gesagt und auf Englisch. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich bin fest davon überzeugt, wirklich, dass dieses deutsche Sprichwort, auch französische, und das englische Sprichwort wirklich aus dieser Situation kommt. Ich habe mich immer gefragt, woher kommt dieses Sprichwort? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und ich habe den Eindruck, dass es mit Sicherheit durch diese Stelle beeinflusst ist. Gott zitiert sie und kritisiert sie und sagt, hör zu, gib zu, dass du gelacht hast. Du musst es doch gar nicht leugnen, ich zerreiß dich doch gar nicht. Natürlich hast du gelacht. Gott sieht doch alles. Gott isst doch alles. Und Sarah windet sich, Claudia. Es ist ihr so peinlich. Und dennoch sagt Gott, du hast gelacht und ich akzeptiere dein Lachen. Ich akzeptiere dich mehr, als du dich selbst akzeptierst. Mal tiefenpsychologisch betrachtet, Dr. Angela. Gott sagt dieser Frau, ich akzeptiere dich mehr, als du dich selbst akzeptierst, Helma. Ihr fällt es schwer, sich selbst anzunehmen mit ihrem ungläubigen Lachen. Aber Gott sagt, du, ich bin so groß, ich kann dich annehmen mit deinem ungläubigen Lachen. Dann kannst du das auch tun. Und das finde ich so eine ganz große Stelle auch für euch zum Reflektieren. Gott sagt dir in 15, du hast sehr wohl gelacht und du wirst noch erleben, dass du noch viel mehr lachen wirst. Denn wenn du das Kind aus deinem Uterus herausführen wirst und du siehst, du hast ein Kind mit 90 bekommen und deine Brüste sprießen frische Milch, weil wieder Mittler sagt, die jüdische Ausdenken, dann wirst du noch mehr lachen, was ich mit dir alles zu machen vermag. Und es gibt tatsächlich nach einem Vers in Kapitel 21, gebiert sie ja den Sohn Yitzhak nach einem Jahr, wie die Boten es angekündigt haben, und dann lacht sie noch einmal. Und dann ist sie aber geläutet in ihrem Lachen. Da sagt sie wirklich, es ist so. Ich kann es wirklich nie glauben, dass mir das widerfahren ist. Ich kann es nicht glauben. Aber dann ist sie schon jenseits ihres Zweifels und sagt, Gott, du hast mir ein großes Lachen bereitet. Jeder, der es hören wird, wird mit mir lachen. Denn es ist wirklich vor dem Hintergrund meiner Kleingläubigkeit, sagt Sarah. Vor dem Hintergrund dieser Unfähigkeit, die sie jetzt mit 89 noch beseelt, nicht zu glauben, dass Gott über allem steht, Claudia und Helma. Dass Gott alles kann. Gott kann aus einer Mücke einen Elefanten und aus einem Elefanten eine Mücke machen. Das ist für Gott überhaupt kein Problem. Auch Jesus, der Jude, sagt ja, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann könntet ihr diesen Berg sagen, versetze dich. Und er versetzt sich. Dass wir Juden, ich arbeite auch täglich daran, lernen immer mehr zu glauben. Und das ist der Reifungsprozess eines Menschen, Helma. Leben ist ein lebenslanger Glaubenswachstumsprozess, notieren wir. Leben ist ein lebenslanger Glaubenswachstumsprozess. Und sogar Madame Sarah muss noch lernen und lernt es ja auch, zu glauben, dass Gott größer ist als ihre größten Begrenzungen, die nur in ihrem Kopf stattfinden, aber nicht in der Realität. Und oben steht auch Gott, aber in Vers 17 bin ich nun, Entschuldigung, in Vers 16, die Männer aber brachen von dort auf und lugt über, genau. Und bevor dieser Szenenwechsel kommt, will ich etwas sagen. Sarah wird entlassen in diesem Dialog mit Gott im Gespräch und Sarah darf nachdenken, es stimmt, ich war wirklich ungläubig, aber ihr Ungläubigsein wird wirklich phänomenal verwandelt in ein Glauben im übernächsten Kapitel, der sie, und jetzt will ich gleich noch eine Pointe liefern, der sie groß werden lässt. Das heißt, die Bibel will uns sagen, Claudia Eschochana, du darfst zu deiner Kleingläubigkeit stehen, wenn du bereit bist zu wachsen, wenn es nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und jetzt will ich euch etwas Schönes sagen. Der Sohn, den sie gebären wird, Yitzhak, heißt, Gott wird lachen. Er wird lachen. Il-Rira. Il-Rira. Was wir vorhin sagten. Rira dernier, er lacht zuletzt, Rira dernier qui rira le mieux. Oder le mieux rira qui rira dernier. Das heißt, jeder wird lachen. Derjenige, der zuletzt lacht, lacht am besten. Das heißt, sie wird wirklich lachen und ihren Sohn gemäß Gottes Auftrag wirklich bezeichnen mit Yitzhak, weil Gott es ihr aufträgt. Gott trägt ihr auf, als das Kind kommt. Sie wird 90, er ist 100. Gott sagt ihr in 21, Kapitel 21, du wirst deinen Sohn Yitzhak nehmen. Und Yitzhak heißt, grammatikalisch, etymologisch gesprochen, er wird lachen, nämlich Gott wird mit uns lachen. Und das ist die Botschaft des heutigen Abends, liebe Freunde und Freundinnen weltweit und in meiner Gruppe heute über Haifa und East Deutschland. Gott lacht mit uns. Wir müssen nicht das Gefühl haben, Gott bestraft uns und Gott kategorisiert uns, sondern Gott lacht mit unserer Ungläubigkeit, weil er Größeres mit uns vorhat. Gott hat Größeres mit uns vor als der Unglaube, in dem wir oft stecken, über den wir aber hinauswachsen müssen. Und das ist die Moral dieser Geschichte. Sarah wird entlassen mit ihrem Unglauben. Sie wächst an ihm. Sie hat von Gott gehört, steh dazu, du musst es nicht wegwischen. Es ist passiert. Und es darf sein, das finde ich so gütig von Gott, wenn wir das notieren. Gott ist mit uns barmherziger, als wir mit uns unbarmherzig sind, Helma. Gott ist mit uns barmherziger, als wir oft mit uns unbarmherzig umgehen und uns abstrafen, obwohl wir es rein verdient haben. Und Gott sagt dir durch diese Szene, die viele Christen nicht verstehen, du steh dazu, bitte bejahe das, du hast gelacht, ich habe es gesehen und du wirst dich wundern, was aus diesem Lachen werden wird. Du wirst noch mehr lachen. Du wirst noch mehr lachen vor lauter Ergriffenheit, vor lauter Faszination, wenn du dein Kind in den Händen hältst und es stillst. Du wirst es nicht für möglich halten, was ich mit dir vorhabe. Du wirst es nicht für möglich halten, was ich, dein großer transformatorischer Gott, mit dir vorhabe. Und damit endet diese erste Sequenz, weil Sarah mit dieser, ich möchte sagen, mit dieser Hausaufgabe entlassen wird, nämlich daran zu wachsen, sich vorzubereiten. Sie wird ihren Beistand mit ihrem Mann haben. Und es wird tatsächlich ein Sohn kommen, ein kerngesunder Sohn, der, und noch einmal, durch Yitzhak Yutzadichet Kuf, das heißt ja, er wird lachen, in der Zukunftsform der hebräischen Grammatik. Und das soll Sarah und Abraham ein Leben lang daran erinnern, solange dieser Mann lebt. Und auch heute, ich heiße übrigens mit zweiten Namen auch Yitzhak. Ich heiße Yuval Yitzhak Lapide. Und seitdem ich das schon seit 100 Jahren weiß, dass Yitzhak die Bedeutung hat, wachs über dein eigenes Ungläubigsein hinaus, habe ich diesen Namen Yitzhak sehr, sehr lieb gewonnen. Ich mochte früher den Namen Yitzhak nicht, weil es schönere Namen gibt als Er wird lachen. Aber seitdem ich vor etwa 40 Jahren mich sehr tief angefreundet habe mit dieser Bedeutung hier aus Genesis 18, liebe ich meinen zweiten Vornamen. Und in diversen Urkunden hier in Israel bin ich gebeten, meinen zweiten Vornamen zu schreiben. Und ich schreibe ihn neuerdings gerne, weil das in Israel ein gängiger Name ist, wie in Deutschland Hans-Peter Klaus. Also schreibe ich in vielen Dokumenten Yuval Yitzhak Lapid, weil es sehr gängig ist. Und bin sehr stolz und dankbar, dass ich diesen tieferen Sinn abpressen konnte, nämlich Gott lacht mit mir über die potenziellen und realen Schwierigkeiten, Ängste, Unsicherheiten, Zweifel, die mein Leben begleiten. Und macht euch bewusst, der zweite Stammvater des jüdischen Volkes kriegt diesen sehr deutlichen Pseudo-ehrenrührigen Namen, der gar nicht ehrenrührig ist, wenn wir es in der Tiefe betrachten. Der Name Yitzhak ist einfach, die meisten von euch wussten das wahrscheinlich gar nicht, heißt, er wird lachen. Es ist geradezu lachhaft, ein lachhafter Name, in Anführungszeichen. Und dennoch ist es ein bedeutsamer Name, weil er zeigt, das Leben hat Situationen für jeden von uns. Und für jede von uns, ob es Norddeutschland ist oder tiefes Dijon, wo mein Freund Christoph Colomb derzeit arbeitet, das Leben bringt lachhafte Situationen mit sich, die, nennen wir es mal so objektiv gesprochen, akademisch, wissenschaftlich gesprochen, wirklich lachhaft sind. Ich kann das nicht tun, da weiß ich kann nicht im gleichen Augenblick in Dijon sein und in Haifa. Aber die Bibel sagt uns, wenn du Glaube hast, wenn du wirklich Emuna hast, das Wort Emuna, das habe ich heute in meiner Gruppe gesprochen, mit Angela und mit anderen. Ich habe ja eine WhatsApp-Gruppe für die Neulinge in YouTube, in der ich mit 100 Menschen arbeite und französische, frankophone und hebräische und deutsche Aphorismen-Einstellungen. Heute hatte ich aus Paris ein schönes frankophones Wort, in dem es über die Emuna geht, la foi, der Glaube. Und da habe ich erklärt, dass Glaube wirklich immer bedeutet, ein über sich hinauswachsen, wenn wir das notieren. Emuna ist Selbsttranszendenz. Emuna ist immer Selbsttranszendenz in der jüdischen Bedeutung. Emuna bedeutet immer, morgen stehe ich woanders, als ich heute stand, wo ich heute stand. Morgen, 1. März, stehe ich, so Gott will, anders, als wo ich heute am 28. Februar stand. Und ich kann von der Sicht von morgen wirklich darüber lachen, Angela. Wenn ich mir bewusst mache, wo ich gestern stand. Wo stand ich gestern und wo darf ich morgen stehen? Und so ist das Leben ein kompletter evolutorischer Prozess, in dem ich merke, ich wachse über mich hinaus und darf auch mit meinem Gott lachen. Denn Yitzhak bedeutet, er, Gott, lacht mit uns über unsere kleinen Ungläubigkeiten im Alltag. Und Gott bestraft uns nicht und darum haben wir auch kein Recht, Elmar, uns selbst zu bestrafen und uns selbst zu verurteilen. Wenn Gott es nicht tut, dürfen wir es erst recht nicht tun. Wenn Gott das schon nicht tut, um wie viel weniger dürfen wir es tun. Und dann geht es weiter, dann kommt, wie gesagt, dieser Szenenwechsel, von dem ich sprach. Die Männer sind wieder hier genannt, das sind die drei Boten, natürlich brachen von dort auf. Und jetzt kommt die Geschichte von Sodom, das ist südlich, weitaus südlicher von Bethel, in dem haben wir unser Leben. Und nun passiert das Folgende: Gott spricht mit sich selbst in Vers 17 und sagt, habe ich nicht gesagt, sollte ich Abraham verhüllen, was ich tun will? Abraham, ein Stamm wird er werden, groß und kernhaft, und mit ihm werden sie sehen alle Stämme der Erde. Die Sätze 16, 17, 18 zeugen davon, dass Gott den Segen, den er ursprünglich ausgesprochen hat, 6 Kapitel vorher, 12, immer noch im Kopf, in Anführungszeichen im Kopf hat. Nämlich, Abraham wird ein großer Stamm werden, der er noch nicht ist. Und durch ihn werden alle Stämme, alle Menschen auf Erden gesegnet werden. Das ist ja diese La Benediction, das ist der Segen Gottes, der noch nicht umgesetzt ist. Das heißt, Gott macht sich bewusst, ich habe Großes vor mit Abraham und Sarah. Und nun geht es um die Realisierung dessen. Erstens kriegt Sarah mitgeteilt, du kriegst ein Kind, damit wird ja das Versprechen Abraham aufgelöst. Nämlich, es wird tatsächlich dieser Nachkommen, auf den die beiden ja 25 Jahre warten, kommen. Nächstes Jahr ist sie schwanger und hochschwanger und gebiert den Sohn Yitzhak. Nun wendet sich Abraham, nachdem Sarah ja ihre Hausaufgabe hat, nachzudenken über ihre Kleingläubigkeit und diese zu überschreiten, Abraham zu und sagt, hör mal zu, gehen wir mal zum anderen Thema um, das mit deinem Segen zu tun hat, deinem Primärsegen. Sarah ist nun mit sich selbst beschäftigt und du bist mein Gesprächspartner, er Gott. Und er sagt ihm dazu, ich will dich einweihen in einen ganz großen Plan und nämlich meinen alten Segen, den ich dir zugesprochen habe in Kapitel 12, nun umsetzen, nämlich du bist mein Vertrauenspartner. Gott sagt Abraham, Vater vieler Völker, Abraham, du bist mein Vertrauenspartner und ich will dich jetzt ganz stark einbeziehen, damit du wirklich spürst, du wirst ein Segen werden für die gesamte Erde. Und das hat zur Bedeutung, dass Gott einweihen will in Abraham, in dieses Thema Sodom und Gomorra, diese Lüstlinge, diese Verbrecher, die da sind. Im Deutschen ist das so ein Sprichwort geworden, da geht es um Sodom und Gomorra. Das heißt, Gott will Abraham einweihen in die Skandalosität dieser Menschen, der Bürger von Sodom und Gomorra. Auf eine Weise übrigens auch, die sehr intim und sehr intensiv ist, nämlich Gott fragt ihn, Vers 19, ja, ich habe ihn erkannt, auf dass er entbiete seinen Söhnen, seinem Hause nach ihm, sie sollen hüten meinen Weg, etc. Und dann weiter in 20, der Klageschrei und so weiter, niederziehen will ich doch und so weiter. Das heißt, Gott wird in Vers 19 bis 21 dargestellt als ein weiser Richter der Welt. Gott ist ein weiser Richter der Welt, der Abraham als Gesprächspartner, als Vertrauenspartner, notieren wir, einbezieht. Entschuldigung, ich habe nur etwas israelisches Mineralwasser getrunken. Noch einmal, Gott bezieht Abraham mit ein in eine sehr delikate Angelegenheit, so wie die Angelegenheit vorher delikat war zwischen Gott und Sarah, so ist die Angelegenheit zwischen Gott und Abraham ebenfalls delikat, nämlich die Absicht Gottes, Sodom und Gomorra auszulöschen, weil sie sich unter aller Kanone benehmen. Grauenvoll. Das Thema ist uns schon aus Genesis 13 bekannt, in dem ja steht, dass Lot, sein Neffe, sich ja entschieden hat, mit diesen Menschen zu paktieren, mit ihnen zusammen zu leben. Lot, der Neffe von Abraham, interessiert sich nicht für die Lauterkeit seines Onkels, seines Ziehvaters, sondern er entzieht es zu den Bürgern von Sodom und Gomorra, die fürchterliche Sünder sind von Gott. Und Gott sagt nun, indem er sich selbst in die Karten hineinschauen lässt, ein Monolog Gottes, ich habe vor, mit Abraham Großes zu machen. Das ist so beispiellos in der Geschichte des Vorderen Orients, dass der Gott, der ewige Gott, der Deus Absconditus, der verborgene Gott, sich so deutlich, ihr Lieben, äußert, Herzer, indem er sagt, ich möchte mit Abraham sprechen, ihm reinen Wein einschenken, reinen Sodom und Gomorra Wein, indem ich ihm sage, du Abraham, ich habe vor, Sodom und Gomorra zu vernichten, die Menschen benehmen sich widerlich. Ich könnte sie natürlich sofort ausradieren, das ist ja für mich kein Problem für Gott. Ein Wink mit dem Zaunpfahl oder ein Wink mit dem Finger und die Menschen sehen sofort Asche und Staub. Aber Gott sagt, nein, das will ich nicht. Ich will Abraham informieren darüber, dass ich sehr besorgt bin. Stichwort 21, Vers 20, er sprach Gott, der Klagegeschrei, das heißt, er hört Schreie und Unrecht in Sodom und Gomorra, wohl erschwoll, sagt Martin Buber so schön, und ihre Sünde, sie wuchtet sehr. Das ist wieder dieses wunderbare Deutsch von Martin Buber, liebe Hörer und Hörerinnen, in Vers 20. Der Klageschrei, Martin Buber, über Sodom und Gomorra, wohl erschwoll, so hinauf zu Gott. Ein sogenanntes himmelschreiendes Unrecht, das dort passiert. Menschen quälen Menschen und es Sodomie gibt, Tierverkehr. Grauenvoll geht es in der Stadt zu. Und ihre Sünde, die Sünde der Bürger, sie wuchtet sehr. Ich sehe, was da los ist, aber jetzt sagt Gott, ich will niederziehen, will doch mal sehen. Haben Sie nach dem Geschrei darüber, der zu mir kam, getan? Das heißt, Gott will überprüfen, menschlich gesprochen, wie ein Richter, stimmt das, was ich hier höre, was mir zugetragen wird, bildlich gesprochen, anthropomorph gesprochen. Und wenn dem so ist, dann will ich die Menschen wirklich vernichten. Und wenn nicht, dann will ich es erstens erkennen, vielleicht ist dem nicht so, wie mir zugetragen wird, dann will ich sie verschonen. Der Satz 21 mit dem Niederziehen ist auch wichtig, Christoph Kolumb und die anderen lieben Freunde und Freundinnen weltweit. Gott ist bereit, in unsere Niederungen, Dr. Angela, hinunterzuziehen. Das ist der Deus ex machina, in Anführungszeichen. Der Deus, der bereit ist, in die Tiefe hinabzusteigen und unser Schicksal mit uns zu teilen. Das ist ein ganz typischer Begriff, der an wenigen, aber sehr markanten Stellen vorkommt und zum Ausdruck bringt, dass Gott hinabsteigt in unsere Mitte, um zu sehen, wie wir leiden. Und das sage ich gerne auch prononcierten Christen, die denken, dass das Leiden Jesu am Kreuz und die sogenannte Selbsterniedrigung Gottes typisch christlich sei. Da muss ich solchen Menschen die Suppe verderben, indem ich ihm sage, das stimmt nicht, das ist nicht typisch christlich, das ist typisch jüdisch. Gott streckt schon hier längst vor Jesus, dem Christus, herab in die Mitte und ist bereit, unser Elend so gründlich mitzuleiden, Angela, dass er entweder die Menschen vernichten wird oder der Menschen sich erbarmen wird. Das heißt, der Gott, der über allem erhaben steht, ist natürlich bekannt. Das haben wir auch in Jesaja 56. Ich bin der Gott, der über allem steht, über allem thront. Und dennoch ist Gott bereit, in seine Geschöpfe, in seine Schöpfung, Gerd Reschke, unser Freund, den ich auch hier beim Namen nennen möchte, hinunterzugehen und mit uns unser Leid zu teilen und mit uns bestimmte Schicksalsschläge abzuwenden, wenn sie denn rechtfertigbar sind. Und dieser Ausdruck niederziehen will ich in Vers 21, Vers 18, ist typisch auf Deutsch, auf Hebräisch, ausgedrückt und perfekt übersetzt, nämlich Gott will, bevor er vernichtet, natürlich könnte Gott sofort vernichten, Gott durchschaut ja alles, Gott braucht ja nicht irgendwelche richterlichen Gutachten, wie bei einem deutschen Gericht in Bad Brückenau oder in Düsseldorf, wo Claudia Esch geboren wurde, die aufregende Schülerin von Juwel, sondern Gott durchschaut alles, Gott braucht keine richterlichen Kompetenzen. Aber dennoch notieren wir, schildert sich Gott in diesem Kapitel als ein Richter, der die Situation begutachten will durch den Gutachter namens Abraham. Abraham wird von Gott eingeladen, sich einzusetzen und mit Gott darüber zu richten und zu rechten, verdienen die Doppelstadt, Sodom und Gomorra vernichtet zu werden, oder hat es da eine Möglichkeit, die Städte zum Überleben zu führen, so dort bestimmte Gerechtigkeit. Das heißt, hier wird das Bild Gottes dargestellt, und gerade mit dem großen Mann Abraham, dem Begründer des Monotheismus. Gott sucht immer die positive Seite des Lebens, notieren wir, Angela. Gott sucht immer die positive Seite des Lebens. Das heißt, Gott will das Leben der Menschen, das Leben des Lebens. Leben soll nicht vernichtet werden. Natürlich muss geprüft werden. Natürlich ist Abraham nun eingeladen, sich zu äußern. Abraham ist gebeten, als Fürsprecher, notieren wir, als Befürworter, Fürsprecher, Fürworter, Fürsprecher, Fürworter Sodoms und Gomorras einzutreten, weil Gott weiß, dass Abraham ein Mann ist, der sich für andere einsetzen möchte. Wir haben ja vorhin gesagt, zu Anfang unserer Sitzung, Gott möchte immer, dass der Mensch lebt. Gott schützt das Leben. Und Abraham ist sein ganz großer, inniger Freund. Und Abraham will mit Gott sprechen. Er will, um es noch deutlicher zu sagen, Leben erhalten und Menschen zu Gott führen. Das ist ja, wir haben ja vorhin gesagt, die Lebensaufgabe von Abraham. Die Lebensaufgabe von Abraham besteht darin, Menschen zu Gott zu führen. Menschen zu Gott zu führen, die noch unsicher sind und die eine Beziehung mit Gott aufbauen sollen. Eine Beziehung mit Gott aufbauen sollen und Gott erkennen dürfen. Und darum wendet sich Gott sogar mit dieser verlotteten Doppelstadt Doris an Abraham, sagt ihm, hör zu, ich habe das vor und ich möchte dich einladen, mit mir gemeinsam in einen Dialog zu treten, der sich halt entspinnen wird, mit dem sogenannten Rechten mit Gott, um zu der Welt zu zeigen, was du vermagst, um Menschenleben zu retten. Ich darf wiederholen. Abraham, Gott lädt Abraham ein durch die Befürchtung, die er ausspricht, menschlich gesprochen natürlich, durch die Unsicherheit, in Anführungszeichen, die Gott ausspricht, naja, sind sie denn wirklich so kaputt, die Menschen, so verbrecherisch, oder gibt es doch nur ein paar gerechte Seelen unten in Sodom und Gomorra? Gott lädt Abraham ein, setz dich bitte für die Bürger ein, denn ich weiß, dass du Menschen liebst, dass du jeden Menschen liebst, nicht nur Juden, auch Heiden, wenn sie eine Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Und das macht Abraham. Abraham ergreift die Initiative, er merkt den unausgesprochenen Appell Gottes, Angela, nun sofort mit Gott zu sprechen und sein Bestes für diese Menschen einzubringen, nämlich das Gebet, nehmen wir es mal so, das Gebet und die innere Bereitschaft, für diese Menschen ein Fürsprecher zu sein. Ich liebe dieses deutsche Wort, ein Fürsprecher. Abraham wird hier, notieren wir bitte alle, als erster Fürsprecher, als ein Sprecher, Nonne, für andere Menschen genannt. Der erste Fürsprecher in der Bibel ist Abraham, nicht Jesus, Abraham. Abraham. Jesus macht es ihm nach, aber ohne Abraham wäre Jesus nie der Mann geworden, der er ist. Abraham ist die große Gestalt für Christen und für Juden. Ganz klar ausgesprochen. Denn Abraham wird hier eingesetzt als ein ganz großer Fürsprecher, Befürworter dieses Schicksals der Menschen in Sodom. Abraham versteht das sofort. Abraham erkennt die Situation und Es steht dann weiter in Vers 22, die Männer wandten sich von dort und gingen auf Sodom zu Abraham. Genau, Abraham bleibt und stand mit ihm. Das heißt, die Männer gehen schon, die Männer sind wieder die drei Boten, wenden sich Sodom und Gomorra zu, weil sie ja wissen, menschlich gesprochen, sie wissen, dass es katastrophal dort aussieht, in Sodom und Gomorra, katastrophal. Und keine Rede sein wird von Schonung. Aber dennoch steht da, Abraham, aber noch stand er vor ihm. In 22 aber genau das, was wir vorhin sagten, nämlich die Spaltung. Einerseits sind die Männer eins mit Gottes, andererseits sind sie, wenn Gott es erlaubt, eigene Wesen mit ihren eigenen Botschaften, die dazu da sind, eine Aufgabe zu verrichten. Und die Aufgabe dieser drei Männer, nachdem sie Sarah die Geburt ankündigten, ist, sich vorzubereiten auf die Vernichtung Sodoms. Aber, jetzt kommt's, Dr. Angela, die Vernichtung darf erst erfolgen, nachdem Abraham mit Gott rechtet, sprich, spricht. Ganz wichtig. Abraham wird eingeladen, mit Gott ein tiefes Gespräch zu führen, eines der tiefsten Dialoge, Nonne, die es in der Bibel gibt, in der Bibel von Juden Christen, ist hier in Kapitel 18. Und erst nach dem Ergebnis dieses Gesprächs, dieses Dialogs, dürfen die Männer Hand anlegen, die sogenannten Männer, die Boten Gottes, und Feuer entzünden in Sodom und Gomorra. Kennen Sie ja die Geschichte, dann dreht sich ja die Frau von Lot um und wird zu einer Salzsäule. Das darf erst, wenn Sie das bitte aufschreiben, nach einer Priorisierung erfolgen. Die erste Priorität ist das Gespräch Gottes mit Abraham. Die Engel verabschieden sich, sie bereiten sich vor auf das Feuerlegen, aber sie dürfen noch nicht das Feuer wirklich legen, das ist nur die Vorbereitung, bevor Gott mit Abraham, damit Sie sehen, welche tiefe Bedeutung das Gespräch und der Dialog mit Gott hat, bevor Gott mit Abraham, dem er enorm vertraut, Gott Abraham und natürlich auch Abraham Gott, bevor die beiden den Dialog führen und Gott aufgrund dieses Dialogs, den wir anschauen werden, merkt, ich bin bereit zu überprüfen, ob es zum Beispiel diese 10 Gerechte in Sodom und Gomorra gibt, um deren Willen Gott bereit wäre, die gesamte Stadt mit, weiß ich, 200.000 Menschen zu verschonen, sprich nicht zu vernichten ob ihrer Böswilligkeit. Dann passiert's, nun trat Abraham vor, ganz gewaltig, Nonne, in 23, nun trat Abraham vor und sprach, jetzt wird's immer heftig, Abraham macht Gott einen Vorwurf, willst du wirklich den bewährten Raffen mit dem Frevel, das hat Nube übersetzt. Jetzt hat Abraham gespürt, er kommt in die volle Erregung, hemmungslos, und spricht mit Gott und sagt ihm, ich habe das von dir gehört, ich bin entsetzt. Und dennoch weiß ich, und das ist das Große an Abraham, er kann mit Gott sprechen, wie ein Freund mit seinem Freund spricht. Und sehen wir Christoph Kolumb und die anderen. Abraham erkennt den Appell Gottes, nämlich jetzt bist du gefordert, du Abraham, nämlich mit Gott zu sprechen. Und durch deinen Einsatz, durch deine Hingabe, durch deine Verantwortung für diese Menschen zu zeigen, wie weit du bereit bist, über dein Ego hinauszugehen und auch Sünder, und zwar heidnische Sünder, in das Rettungsboot Gottes zu holen. Und Gott wird dargestellt als unglaublich geduldig. Gott hört sich das an, das ist ein ganz langer Dialog. Und Abraham setzt wirklich alle stilistischen Mittel ein, um Gott davon zu überzeugen, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht deine eigenen Bürger töten. Und Gott sagt ihm, Abraham sagt ihm deutlich, wie in Vers 23 steht, willst du wirklich, das ist eine ganz große Provokation, willst du wirklich den Bewährten, den zerlegten Wohltuer mit dem Frevler rechnen? Da kommen wir an die Frage der Theodizee, nämlich der Gerechtigkeit Gottes. Abraham geht davon aus, ohne die Städte zu kennen, dass dort bestimmte Bewährte sind, das ist der höchste Titel, den man einem Juden geben kann, auch einem Nichtjuden, der den Willen Gottes ausführt. Wer den Willen Gottes ausführt, ist ein Bewährter. Und wer es nicht tut, ist der sogenannte Frevler. Das heißt, der Mensch, der Gott leugnet und weiß ich, seinem Ego nachgeht und hedonistische, heidnische Ideen hat. Abraham kommt in einen ganz tiefen Punkt und weiß, sonst würde Gott das ja nicht quittieren, positiv, willst du wirklich den Bewährten? Das heißt, er sagt sich, es kann doch rein hypothetisch gesprochen sein, dass es in der Stadt Sodom und Gomorra Bewährte gibt. Er weiß noch gar nicht, wie viele es sind, aber er fängt mal an, sicherheitshalber oben, wir lesen 24, vielleicht sind 50 Bewährte anwesend in der Stadt. Willst du die Stadt wirklich raffen? Willst du, merken Sie, wie Abraham mit ihm spricht? Er spricht ja mit ihm wirklich wie ein Lehrer mit seinem Schüler. Willst du aus dem Ort, Claudia Rochana, nicht tragen der 50 Bewährten wegen? Etc. Und dann geht es noch weiter in 25. Er versteigt sich in immer mehr Impertinenz, Frechheit. Weit ab seid ihr nach dieser Rede zu tun, den Bewährten mit dem Frevler zu töten. Vers 25, Kapitel 18, das Gleiche ist dem Bewährten, Gleiches ist dem Frevler geschehen. Weit ab seid ihr, des alles Erdlands Richter wird der nicht das Recht tun. Diese drei Sätze sind ausgesprochen verwegen. Wir notieren. Die Vers 23, 24, 25 sind ausgesprochen, Claudia, notieren wir, verwegen. dreist, kühn. Und dennoch darf das Abraham tun. Ich wiederhole für Doris die Schwäbin und für alle anderen. Abraham ist dreist, verwegen und kühn und erlaubt sich Worte in den Mund zu nehmen, die in der Geschichte des Morgenlands nicht bekannt sind, in der Begegnung zwischen Gott und einem Menschen. Unbekannt. Der Jude Abraham darf das tun, Dr. Angela. Der Jude Abraham darf mit seinem Gott, wie es so schön heißt, rechten, feilschen, richtig feilschen. Lieber Gott, es kann doch nicht sein, wenn du, er fängt an mit 50, die Zahl 50 kennen wir ja, Menschen, die mit mir arbeiten müssen, dass das eine symbolische Zahl ist, die bedeutet der Eingriff Gottes. Er fängt nicht mit 100 an, er fängt mit 50 an. Das ist ein Mindestmaß, das er für wichtig erachtet, um damit anzufangen. Er will von 50, 50 Zahl des Zugriffs anfangen. Und Gott sagt dazu, wenn es in diesen beiden grauenvollen Städten, in der Doppelstadt, 50 Bewährte gibt. Sagen wir, es gibt dort 50 Menschen, die erkannt haben, dass es Gott gibt und die sich dem Bösen dort widersetzen, der verbrecherischen Tätigkeiten neben anderen 150.000, die es tun. Sagt er dem lieben Gott, sag mal, willst du das wirklich tun? Es ist so eine Unpassendheit, die er sich erlaubt, aber Abraham darf das tun, weil er es nicht um sein eigenes Leben, Doris, rechtet und Helmer, sondern um das Leben anderer Menschen. Abraham geht es nicht um seine nackte Haut, es geht um die Haut anderer Menschen. Und darum darf er, ich möchte sagen, eine gewisse Etikette, Helmer, eine norddeutsche Etikette überschreiten. Die norddeutsche Etikette wird hier deutlich verletzt. So spricht man nicht mit Gott, Doris. Das geht nicht, das geht nicht, sagen die Schwaben. Und dennoch macht das Abraham, weil er weiß, es geht nicht um seinen lächerlichen Egoismus, sondern es geht um Altruismus, um wirkliche Liebe für den anderen, auch wenn die Aussichten gleich null sind, dass dort Menschen sind, um deren Willen Gott diese verlotterten, verbrecherischen Städte retten würde. Aber dennoch, Abraham spürt, ich möchte meins probieren. Ich möchte meines Dr. Angela probieren, damit ich in die Weltgeschichte eingehe, als ein Befürworter, als ein Fürsprecher für das Wohl anderer Menschen. Und darum ist dieser Text ja für uns so wichtig, für Juden und Christen. Weil er zeigt, wie weit ein Mensch sein Ego transzendieren kann, wenn es um das Wohl der anderen Menschen geht. Und darum sind hier drei Sätze, noch einmal 23, 24, 25, in denen Abraham alle rhetorischen Kunstgriffe benutzt, um Gott umzustimmen. Du darfst das doch nicht tun. Sagen wir mal, du findest dort 50 Menschen. Bitte, lieber Gott, du wirst doch die Stadt nicht vernichten, wenn du 50 findest. Das ist wirklich ein interessanter Aspekt der Theodizee, dass das gute Verhalten von 50 Menschen den Ausschlag gibt, weiß ich, 200.000, 150.000 Menschen am Leben zu halten. So gut, schreiben wir auf, ist die Macht des, so gut ist die Macht des guten Drangs. So gut ist die Macht des guten Drangs. Das heißt, das Judentum schätzt die Wohltätigkeit und die Rechtschaffenheit von Menschen so hoch ein, dass eine kleine Minderheit von 50 Menschen die große Mehrheit von 150, 200.000 Menschen am Leben halten kann. Und Gott sagt ihm ja tatsächlich in Vers 27, 26, er sprach, Gott, finde ich in Sodom 50 Bewährte drin in der Stadt, mit dem städtischen Geschehen, mit dem schlampigen Geschehen, will ich es all dem Ort tragen um ihretwillen. Das ist groß, was Gott sagt. Gott hört auf Abraham, obwohl Abraham sehr unetikettenhaft ist, Helmer. Gott spürt ja die Seele des Abraham, die sich wirklich für den anderen einsetzt und nicht für sich selbst. Und darum sagt er, weißt du was, Abraham, ich akzeptiere deine tiefe Weisheit. Und wenn du das wirklich so betonst und ich tatsächlich, Gott spielt natürlich hier nur den Menschen, aber weiß längst, dass da nicht mal ein halber Gerechter ist. Aber Gott will ihm entgegenkommen in dieser Macht des Dialogs und sagen, Abraham, ich sage dir ganz deutlich, wenn ich 50 Menschen, nur 50 finde, in einer Gemeinschaft von 200, 300.000 Menschen, bin ich bereit, der ganzen Stadt zu vergeben. Das ist die Macht des Guten, Claudia. Die Macht des Guten kann das Leben verbrecherischer Menschen um der guten Willen retten, wenn diese Menschen wirklich authentisch gut sind. Das verspricht Gott Abraham. Und das ist für uns ja der Appell, dass wir das Gute tun, denn wir wissen nicht, ob wir durch unser Tun bewirken, dass das Böse, das für uns bestimmt ist, in Deutschland oder in Spanien oder in China, abgewendet wird. Das heißt, jeder Mensch, Doris Messler und ich und Dr. Angela, muss sich fragen, bin ich auf der Seite der Frevler oder bin ich auf der Seite der Gerechten, weil ich ja nicht weiß, wie viel Gerechte es neben mir gibt. Das heißt, Dr. Angela kann nicht in Erfurt sagen, na ja, es wird schon genug geben. Vielleicht ist sie ja gerade der 50. Gerechte, den Gott wünscht, damit die Stadt Erfurt zum Beispiel, wo Dr. Angela lebt, verschont wird von einem großen Erdbeben beispielsweise. Und ich benutze bewusst das Wort Erdbeben, nachdem wir ja diese Katastrophe in der Türkei hatten. Noch einmal, damit wir uns der Drastizität bewusst werden. Jeder Mensch ist gefordert, Helmer, sich auf die Seite der Gerechten zu schlagen, weil er, der Mensch, ja nicht weiß, ob er das Zünglein an der Waage ist, Das bewirkt, Gott wird die Stadt, weiß ich, eine türkische Stadt oder eine deutsche Stadt, wir sind ja nicht Erdbeben unempfindlich, zu schonen. Jeder ist gefordert, sich zu sagen, ich bin wichtig, denn ich kenne ja nicht die anderen Gerechten, die da noch neben mir sind. Vielleicht gibt es gar keine Gerechte, vielleicht gibt es 49 und Gott will noch einen haben. Und darum bin ich Doris Bessler, der Gerechte, der gewünscht wird, damit Mohat im Schwäbischen nicht vernichtet wird. Zum Beispiel durch ein Erdbeben oder zum Beispiel durch einen Tsunami. Es gibt genügend Möglichkeiten, deren Gott sich bedient, um uns kurz und klein zu schlagen. Kurzum, und das ist das Thema des Abends heute. Und dann geht es weiter. Abraham antwortet in 27 weiter. Der wird immer frecher. Da habe ich mich doch vorgewagt, zu meinem Herrn zu reden. Ich bin ja Sack und Asche. Er sagt ja, ich weiß, ich bin eine ganz kleine Nummer. Ich weiß, ich bin sehr frech. Und dennoch weiß ich, dass ich ein endliches Wesen bin. Er sagte dann weiter in Vers 28, lieber Gott, bitte lass mich nochmal probieren. Ich bin noch nicht zufrieden. Vielleicht finden sich immer von den 25 fünf runter. Fünf und fünf sind ja zwei bedeutende Zahlen. Willst du um die fünf all die Leute vernichten? Er sprach, nicht will ich verderben, sagt Gott, finde ich 45. Abraham tastet sich weiter runter. Gewaltig, Dr. Angela, was hier passiert. Abraham sagt sich, er hätte doch sagen können, mein Gott, 50 Menschen, das ist doch schon mal schön, in einer Stadt von 300.000 Menschen, wenn 50 Menschen da sind und um deren, wenn die Stadt gerettet wird, das ist ja ein Traum. 250 Menschen, 250.000 perverse Verbrecher werden gerettet durch 50, da könnte er doch sagen, ich habe doch bei Gott was durchgesetzt. Abraham gibt nicht nach, Claudia und Elmar. Abraham sagt, ich will weiterarbeiten mit Gott, denn Gott ist so gütig, so barmherzig. Ich reize diese Diskussion noch weiter aus, Gerd Reschke, und sagt, lieber Gott, ich bin jetzt schon so unverfroren, wie ich bin, aber ich möchte jetzt probieren, wir nehmen 5 runter, die Zahl 5, 50 minus 5 gibt 45. Lieber Gott, lass uns noch ein bisschen pokern. Was ist, wenn du 45 noch findest? Sagen wir mal, es gibt nicht genug, weil zum Beispiel meine Freundin Doris Mohat aus Mohat sagt, na ja, da gibt's genügend, ich will nicht dazu zählen. Die anderen werden schon für mich sorgen. Und weil es solche Menschen gibt, die sagen, das ist doch gar nicht wichtig, es wird immer genügend geben, sagte Abraham, nein, das ist nicht so einfach. Es kann ja wirklich zu wenige geben, die gerecht sind. Gehen wir mal auf 45 runter. Und wenn man nur 45 mal gute Menschen findet, lieber Gott, ist das dann für dich auch in Ordnung, sagt er dem Schöpfer der Welt ins Gesicht, die Stadt Mohat im Schwäbischen zu verschonen. Und Gott in seiner unendlichen Misericorde und Barmherzigkeit, weißt du was, mein lieber Abraham, du hast so ein großes Herz. Ich bin bereit, um 45 Menschen, ich gehe runter auf 5, die pokern ja, um 45 Menschen, die ich dort finden würde, bin ich bereit, die ganze Stadt Mohat, die ganze Stadt Erfurt, die ganze Stadt Düsseldorf nicht zu vernichten. Jetzt könnte doch Abraham sagen, mein Gott, das ist doch schön, 45. Er könnte doch froh sein, wenn es 45 gibt. Das ist doch eine schöne Anzahl. Gott will ja nicht 1.000, man könnte ja sagen, Gott will von ihm 10.000 Gerechte in diesem Schlappschwanzladen. Nein, 45, ihr könnt doch sagen, ich habe doch was Großes durchgesetzt. Abraham gibt nicht nach, Claudia, er gibt nicht nach. Er sagt weiter in Vers 29, sag mal, lieber Gott, da wir doch gerade miteinander im Gespräch sind, ich habe Lust weiterzugehen, ich will dich noch ein bisschen reizen, sagt Abraham. Und er sagt, er fuhr aber fort zu ihm und sagte zu Gott, Abraham, ich möchte noch mal sprechen, lieber Gott, vielleicht finden sich doch 40 dort. Der Dialog wird immer kürzer und Gott sagt, in seiner unendlichen Liebe, Christoph Colomb, so tue ich es nicht unter 40 Willen. Jetzt sind wir schon bei 40. Das heißt, ihr merkt, Abraham, und das ist etwas, was ich euch ans Herz legen möchte, weil ihr, Dr. Angela spricht gern Psalmen und Claudia spricht gern Psalmen, benutzt diesen Text als Grundlage für psalmische Meditationen, um mit Gott zu sprechen. Der Psalmist König David wagt ja auch eine Nähe zu Gott, die unverfroren wäre in unserem heutigen Deutsch. Und dennoch macht er das. Er rechnet ja auch mit Gott nach allen Regeln der Kunst. Und er macht es, weil er sich liebevoll um andere einsetzt. König David für andere natürlich und so auch Abraham längst vor König David. Und da sagt er ihm, hör zu, wenn ich dort 40 finde, werde ich die Stadt nicht vernichten. Abraham ist immer noch nicht zufrieden. Er ist immer noch nicht zufrieden, Claudia. Er sagt, nimmer entflamme es in meinem Herrn. Jetzt benutzt er einen Ausdruck, weil er weiß, Gott hat ja Feuer in sich. Sie wissen ja das Thema, das kennt ihr ja aus Deuteronomium 4, 24. Ich bin ein verzehrender Gott, ein eifernder Gott. Ein ganz großer Satz. Gott ist ein brennendes Feuer. Deuteronomium 4, 24. Esch ochelet elkana. Das heißt, Gott, Abraham weiß, Gott hat etwas Feuriges und könnte ihn sofort in Stücke vernichten. Und er sagt ihm, lieber Gott, ich weiß, ich bin reiz dich aufs Blut, ich kleine Nummer. Und bitte, bitte brenne nicht gleich. Ich weiß, du bist unendlich größer als ich. Du bist ein Feuer und du bist der Schöpfer und ich bin die ganz kleine Ameise hier unten. Und darum sagt er ihm sehr demütig, nimm mal in Vers 30, bitte, bitte, zeig mir jetzt nicht dein Feuer, wie damals, wie später sein wird bei Mose und Brennen Lorbusch. Lass mich doch bitte um meine Brüder, um meiner Brüder und Schwestern willen noch einmal mein Bestes geben. Es geht mir ja nicht um meine nackte Haut, es geht mir um die Haut der anderen. Und darum sagt er, dass ich weiterrede. Vielleicht finden sich noch 30. Merkt ihr, jetzt geht es schon wieder weitere 10 runter. Er sagt, komm, das nutzen wir mal aus. Gott ist so günstig gestimmt, den reizt man mal. Sonst ist er vielleicht nachher verärgert und ich kann mit ihm nicht mehr pokern. Und Gott sagt ihm ganz liebevoll in Vers 30 hoch, Anna, nein, wenn du mir das so liebevoll sagst, mit so viel Hingabe, ich werde Sodom und Gomorra nicht vernichten, wenn ich 30 Mäuse dort finde, 30 kleine, wohltätige Mäuse. Der Mann lässt immer noch nicht locker, Doris, er lässt nicht locker, der Hund. Er aber sprach, du, da habe ich mich doch nun vorgewagt. Ich weiß, ich schäme mich ja schon, zu meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich 20 dort. Er geht immer weiter runter, wie ein Waschweib am mittelalterlichen Fluss, das ein Klatschgespräch wird. Und Gott sprach, nicht werde ich verderben unter 20. Und Gott sagt, eindeutig, das ist wirklich so ein Tête-à-Tête, sagt der Franzose, ein Kopf an Kopf, in dem zwei Menschen ein Rendezvous exzeptionell haben. Ein außergewöhnliches Gespräch, das ich euch dringend ans Herz legen möchte für eure Beziehung zu Gott durch Gebet und Meditation. Und Gott sagt ihm, weißt du was, du gehst mir überhaupt nicht auf die Nerven. Abraham hat solche Angst, dass er Gott auf die Nerven geht, salopp gesprochen. Und Gott sagt ihm, weißt du mein Lieber, ich spüre doch dein Herz, du hast so ein großes Herz. Dann schaue ich mal über die Etikette mit Helmer Rebmann aus der Emshorn. Gott schaut über die Etikette weg und sagt, du lass die Etikette sein, die brauchen wir jetzt nicht, sondern ich sehe dein grandioses Herz. Und ich sage dir, nicht werde ich verderben unter 20 Menschen. Wenn ich 20 Menschen, wir sind bekommen von 50, sind wir bei 20, weniger als die Hälfte, wenn ich 20 gute Doris dort finde oder gute Franks aus Karlsruhe, die mich lieben und um meinetwillen Gutes tun, werde ich die ganze Stadt, die verlotterten Verbrecher, schonen. Abraham sagt, ich muss noch einmal dich aufreizen. Er ist noch immer nicht befriedigt. Und dann sagt er in 32, nimm mal entflammen, ist nochmal das Thema, bitte brenn nicht, bitte zerreiß mich nicht in Stücke und verbrenn mich nicht, ich kleine Maus, beziehungsweise ich kleine Ameise, lass mich noch einmal, bitte, sonst bin ich unglücklich. Vielleicht finden sich dort 10 Leute, was sagst du jetzt, lieber Gott, und er zittert von oben bis unten, Schweiß gebadet, nicht will ich verderben um der 10. Und dann steht wirklich in Vers 33, Gott geht, er beendet das Gespräch, denn da sagt er, unter 10 wird es nicht geben. Darum entsteht auch der jüdische Brauch übrigens, Dr. Angela kennt das, den Minyan. Minyan, M-I-N-J-A-N, ist die Mindestanzahl an Betern in einem jüdischen Gebetshaus, die gebraucht werden, zum Beispiel in Erfurt oder in Düsseldorf, damit eine Gebetsgemeinschaft vor Gott treten kann. Denn da sagt lieber Gott, nee, drunter geht's wirklich nicht. Aber Gott geht dann einfach weg, Gott wischt ihn nicht zurecht, sondern in 33 steht, Gott zieht sich zurück aus dem Gespräch, er, dem Majestät Gottes, als er vollendet hatte, zu Abraham zu reden. Das heißt, er gibt Abraham die Möglichkeit, alles einzusetzen. Aber es gibt auch Grenzpunkte, die Gott deutlich aufzeigt. Und dann steht Abraham, kehrte zu seinem Ort. Er erkennt, er hat Gutes getan. Er hat runtergehandelt, 50, 45, 40, 30, 20, 10. Er hat die Zahl 6, wenn Sie das gerade notieren, die 6 Etappen, ich wiederhole, 50, 45, 40, 30, 20, 10 bedeuten das kosmische Prinzip. Die Zahl 6 bedeutet oben, unten, rechts und links. Und Entschuldigung, Norden, Osten, Süden, Westen, oben, unten. Das sind alle Himmelsrichtungen, die Zahl 6, die 6 Schritte. Noch einmal, Norden, Süden, Osten, Westen, oben, unten. Alle 6 Himmelsrichtungen reizt er aus. Er will mit der Kraft kosmischer Gottverbundenheit, Gott, nicht zwingen, aber Gott bitten, flehen, lass doch diese Menschen leben, wenn kleine 10 dort unten sind, 10 Gerechte. Das Judum sagt, es sei ja nicht mal ein Gerechter dort, nicht mal ein halber Gerechter war dort. Alle waren verlottert. Und die Zahl 10 ist deshalb so bedeutend, das weiß Claudia, meine Top-Schülerin, die fantastische kabbalistische und numerologische Protokolle geschrieben hat, die gerne YouTube-Hörer und Hörerinnen bei mir anfordern können, auch auf meiner Website finden können, unter info@juwel.de. Das sind fantastische Protokolle von Claudia Romaskirchen und Einzelstunden mit ihr, über die Symbolik der Zahlen, da können wir natürlich noch stundenlang reden, aber Gerd Reschke 10, die letzte Etappe, an der Abraham festhält, bedeutet 1 und 0, das ist das Doppelte von 5. Abraham fängt ja mit der 5 an, mit diesem kleinen Exkurs haben wir Numerologie des Judentums, er fängt mit 50 an, vielleicht sind 50 gerechnet, und 5 ist ja die Hälfte von 10, und er hört dann mit der 10 auf, das heißt 10 ist die Grundeinheit für Gottes Eingreifen. Sie kennen ja die 10 Gebote und Sie kennen die zehn Plagen und Sie kennen hier die 10 Männer, die gefordert werden. 10 Gebote, 10 Plagen und 10 Männer in der Orthodoxie, im liberalen Judentum, Männer und Frauen. 10 hat die Macht, Gottes Gebet vor Gott zu tragen und auch die Macht, ein Unheil, das in einer Stadt angedroht wird, das leiten wir daraus ab, wir Juden, abzuwenden. Und 10 ist, wie gesagt, die Intervention Gottes durch die 10 Plagen, durch die 10 Gebote. Und das ist das Doppelte der 5, die wir anfangs hatten. Anfangs fängt Gott an mit der 5, wobei nicht die 50 gemeint ist, sondern die 5 mal 10. 50 ist ja 5 mal 10. Und Abraham fängt daher mit der 5 an, weil 5 das Grundmaß der Barmherzigkeit Gottes ist. Sie wissen ja, auf den beiden Tafeln am Berge Sinai waren ja 5 Gebote rechts und 5 Gebote links und beide geben zusammen die 10. Das heißt, 5 ist die halbe Einheit, die halbe Ganzheit und die steigert sich dann. 2 mal 5 gibt 10. Und darum ist die letzte Etappe, mit der Abraham aufhört, um Sodom und Gomorra zu feilschen, die 10, weil er weiß, gemäß der Idee der 10 Gebote will Gott mindestens 10 Menschen finden, weil diese 10 Wohltäter, diese Tzadikim, eine spirituelle Macht auf sich laden, um das Böse der restlichen 250.000 Menschen zu konterkarieren. Und das ist das Resümee unserer heutigen Sitzung, bevor Sie gleich Fragen stellen können. 10, so wenig reichen Doris in Mohat. Wenn 10 Menschen da sind, die wirklich Gott bejahen und Menschlichkeit leben, noch längst bevor die Tora gegeben wurde, einfach Mensch sind, liebevoll, rücksichtsvoll, einfühlsam, dann ist Gott bereit, um diese 10 wohltuenden Menschen, wohligen Menschen, die gesamte Stadt zu schonen. Und das zeigt die Größe Abrahams, natürlich auch die Größe Gottes. Aber insbesondere steht hier Abraham, selbst wenn nachher die Stadt vernichtet wird, weil ich, wie gesagt, nicht mein einziger da war, ist dieser Dialog, den wir heute besprechen durften, so grandios, weil er zeigt, es ist immer wichtig, mit Gott zu sprechen, Claudia und Tirza und Maria, alle unsere Gäste hier im Studio und alle YouTube-Hörerinnen und Hörer, es ist immer wichtig, mit Gott zu sprechen. Es ist nie zu spät und nie zu früh, mit Gott zu sprechen. Abraham ist gefordert und gefördert, mit Gott zu sprechen. Gott gibt ihm so viel Raum, während 6 Etappen, die 6 Richtungen, die 6 himmlischen Richtungen, Gott gibt Abraham so viel Raum, sich mit Hilfe des Wortes, der Hingabe durch das Wort zu äußern, wie es in der Bibel in dieser Intensität Miriam Lauterbach noch nicht erfolgt ist. Später wird David, wie gesagt, ja auch sehr stark mit Gott sprechen und anflehen von oben bis unten. Aber in dieser Drastizität, in dieser, ich möchte sagen, in dieser Frechheit, in dieser Unverfrorenheit, Claudia, so mit Gott zu sprechen, das konnte nur Abraham. Warum? Weil er so durchdrungen war von der Liebe zum Nächsten. Von der Liebe zum Nächsten, die keine Grenzen kennt. Und nur die Grenzen natürlich, die Gott dann zum Schluss auferlegt, nämlich bei 10 bleiben wir stehen, denn das beurteilt Gott und nicht wir. Das heißt, wir fassen zusammen, letzter Satz meinerseits, bevor die Fragen kommen. Sarah wird ob ihres Lachens von Gott kritisiert. Sie darf lachen, sie muss das nicht neutralisieren. Sie geht in sich, sie prüft ihr Lachen und darf auch wachsen. Und Abraham, notieren wir, Gerdreschke, wächst ebenfalls durch diesen Dialog mit Gott. Dieser Dialog mit Gott ist so ein Feuerwerk, Gerdreschke. So eine tiefe Hingabe eines Menschen an seinen Gott, so ein Vertrauen, wie weit ich mit Gott gehen kann, ohne geschmacklos zu sein, dass ich euch wirklich einladen möchte, ein Stück, eine Scheibe euch davon abzuschneiden im Umgang mit eurem Gott, sprich mit unser aller Gott. Abraham weiß, er verletzt nicht die Ehre Gottes, sondern er zeigt durch seine Überwältigtheit, wie sehr ihm das Schicksal der anderen Menschen am Herzen liegt. Darum ist er so unverfroren und Gott akzeptiert ihn. Das heißt, wenn wir in unserer Gebetspraxis morgen in Elmshorn mit Gott sprechen und uns für andere einsetzen, nicht lieber Gott, gib mir 1 Million oder schenk mir einen Mercedes-Benz, das mag Gott überhaupt nicht. Sondern Gott mag, lieber Gott, gib der Helma ein Mercedes oder lass die Helma noch stärker in ihrem Glauben wachsen oder lass Dr. Angela noch stärker ihre jüdischen Wurzeln finden. Ich bete jeden Tag um das Wohl anderer Menschen. Das Judentum sagt, wenn du um das Wohl anderer Menschen betest, dann wird Gott dein eigenes Wohl dadurch früher erhöhen, ja, als du denkst. Ich wiederhole, Doris, wenn du um das Wohl anderer Menschen betest, wird Gott dein eigenes Wohl früher anhören, als du dir denkst. Das heißt, setz dich nicht ein für dein eigenes Wohl, lieber Gott, gib mir Gesundheit, gib mir Corona-Freiheit, gib mir dies, gib mir jenes. Das mag Gott nicht, denn Gott will sehen, dass du über dich hinaus wächst. Und wenn er das sieht und hört durch deine Worte, Helma und Doris, auch durch meine natürlich, Juva, ich muss daran auch arbeiten, dann werde ich viel schneller meine Bedürfnisse befriedigt bekommen, als wenn ich nur den ganzen Tag mich um mich selbst drehe und sage, lieber Gott, ich brauche dringend ein Mercedes und ich brauche dringend noch 1 Million. Ich brauche den ganzen Tag etwas von dir, lieber Gott. Das will Gott nicht, Helma, notieren wir, Dr. Frank. Gott will, dass du dich für andere einsetzt. Und dann hat Gott immer ein offenes Gehör. Ich bedanke mich. Frank, hast du Fragen? Wer hat Fragen? Wer möchte jetzt etwas sagen?
Ja, Juba, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Auslegung. Mir ist ganz spontan was eingefallen, aber vielleicht sagst du da auch noch nachher ein bisschen was zu, ist diese Kombination. Warum wird das zusammen in einer Geschichte erzählt? Zuerst die Begegnung mit Abraham und Sarah und dass sie noch ein Kind bekommen wird, den Isaac. Und danach geht der Abraham sofort mit den Dreien, macht sich auf den Weg Richtung Sodom. Genau, gibt's da eine Erklärung oder gibt's da irgendwas zu sagen, warum das so in diesem Zusammenhang steht?
Frank, ich habe ja vorhin schon was gesagt, Frank, ich will es verschärfen. Du notierst, weil in beiden Fällen diese beiden Menschen, der Erzvater und die Erzmutter, gefordert werden, in ihrem Glauben, nehmen wir es mal so, in ihrem Glauben eine neue Richtung einzuschlagen. Das heißt, Sarah muss lernen, ihrem Gott zu vertrauen. Und zu wissen, ich darf lachen, aber ich muss zugleich glauben, dass Gott über meine Grenzen hinausgeht. Gott transzendiert meine Grenzen. Gott zeigt mir Neues, womit ich nicht gerechnet habe. Und Abraham genauso. Abraham muss und will lernen, dass er über seine eigenen Grenzen hinausspringen kann. Das ist das erste Mal, notieren wir, dass Abraham sich für andere einsetzt. Das hat er noch nicht. Er setzt sich für andere ein. Er ist gefordert durch Gottes Appell an ihn. Ihr erinnert euch, vorhin haben wir gesagt, Gott, ja, Sarah auch angesprochen, du wirst in einem Jahr ein Kind gebären. Und Sarah kann es nicht glauben, dennoch wird sie entlassen mit der Aufgabe, glaub daran, glaube wieder, Emuna, das ist der Glaube, das Wachstum in deinem Glauben ist wichtig. Wachse daran, du wirst es erleben und du wirst deine Kleingläubigkeit revidieren. Und so muss auch Abraham in seiner Beziehung zu Gott wachsen. Er muss lernen, es hat ihm noch eine Komponente gefehlt, nämlich sich für andere einzusetzen, die er a priori auch hätte abschreiben können, Frank. Er hätte die ja auch abschreiben können, indem er sagt, naja, lieber Gott, was soll ich mit diesem Gesinde, mal salopp gesprochen, was soll ich mit diesem Gesocks, in Anführungszeichen, da unten machen, die interessieren mich nicht. Das heißt, Abraham wird gefordert, notieren wir bitte, in seinem Glauben eine Horizonterweiterung zu erfahren. Ich wiederhole, Abraham wird gefordert, eine Horizonterweiterung zu erfahren, nämlich nicht stehen zu bleiben bei sogenannten Dreckskerlen, bei Gesocks. Das sind auch wichtige Menschen, notierst du, Frank. Das sind auch wichtige Menschen, um die er sich einsetzen muss. Auch die gehen ihm zu Herzen. Das ist sein Wachstum angelangt. Er wächst, so wie Sarah wachsen muss, indem sie ihre Zweifel, ihre Ängste überwindet bezüglich ihrer biologischen Zeugungsunfähigkeit. So muss Abraham lernen, Gott macht keinen Halt zwischen Heiden und Nichtjuden und Juden. Sprich nicht Juden und Juden. Sondern die Männer, die er ihm präsentiert, sprich die Bevölkerung von Sodom und Gomorra, haben genauso Gewicht bei Gott wie die Juden. Sprich die jüdische Gemeinschaft, die damals im Entstehungsprozess war. Und diese Bürger sind natürlich grauenvoll dekadent, aber Gott möchte, dass Abraham als Jude zeigt und als Vater vieler Völker und als derjenige, der ja den Segen in die Welt bringen soll, Christoph Kolumb und alle anderen heute weltweit, der Segen darf und muss sich auch erstrecken auf Bürger von Sodom und Gomorra. Das heißt, Abraham hat die Möglichkeit, Frank, du notierst, einen Segen zu bewirken, das ist ja das Thema seines Lebens und seiner Frau, für diese Bürger von Sodom und Gomorra, durch sein Gebet. Natürlich hätte Gott das nicht machen müssen. Gott kann ja alles lenken, was er will. Aber wir notieren, Gott will, dass Abraham merkt, auch ich muss in Bezug auf meine Liebe, l'amour du prochain, meine Nächstenliebe wachsen. Die darf nicht Halt machen bei Karlsruhe oder Murat. Die muss auch dort hineingehen, selbst wenn sie in Murat katastrophal aussieht oder in Karlsruhe. Und natürlich war das damals sprichwörtlich bekannt wie heute. Da geht es ja zu wie in Sodom und Gomorra, Frank. Aber Abraham spürt, dass er da auch wachsen muss. Ich darf nicht nur an mich und meine kleine Sippschaft da oben denken in Bethel im Norden. Das heißt, wenn Gott sagt, ich habe etwas Grauenvolles vor, Sodom und Gomorra sind am Salzmeer, am Totmeer, dann kann er nicht eiskalt bleiben und sagen, hinter mir die Sintflut, sollen doch alle verbrennen, was interessieren Sie mich? Ich habe doch mein warmes Bett. Das geht nicht, Frank. Dein warmes Bett ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Sondern du bist gefordert, für den Nächsten dein Hüter zu sein. Das alte Thema, das ich vorhin Claudia Roberts-Kirchen genannt habe, im Zusammenhang mit Adam, mit Kain und Abel. Bin ich der Hüter meines Bruders? Ja, du bist der Hüter deines Bruders, Frank. Du bist es. Punkt. Und nicht ein warmes Bett allein in Karlsruhe ist ausschlaggebend oder das warme Bett von Dr. Angela heute in Erfurt, sondern und mein warmes Bett in Haifa, sondern ich muss wirklich überlegen, was kann ich für den anderen tun? Was muss ich für den anderen tun? Da muss Abraham genauso wachsen wie Sarah. Frank, ist das okay?
Ja, vielen Dank.
Ja. Wer hat noch Fragen? Wer hat noch Fragen? Ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Helma, hast du Bemerkungen, Fragen? Helma aus Helmshorn.
Ich bin da.
Was sagst du, Helma?
Ja, ich hänge noch an diesem Thema fest, dass ich meinen Unglauben auch akzeptieren darf, weil Gott ihn akzeptiert. Und wenn ich diese Barmherzigkeit auch mit mir lerne, dann kann ich die auch mit anderen haben. Und so kann auch ein Abraham diese Barmherzigkeit auch mit Menschen entwickeln. Ja, das greift so ineinander rein, ne? Die Geschichte
ausgezeichnet, von Abraham und Sarah. Ausgezeichnet. Und Gott ist so barmherzig mit uns, dass du auch mit dir barmherzig sein darfst, Helma. Ja, du darfst und ich auch, jeder von uns 8 Milliarden auf der Erde, darf mit sich barmherzig umgehen, solange wir merken, dass wir, noch einmal für Claudia und für alle, aus unserem Ego hinauswachsen, Gerd Reschke. Es geht immer darum, wenn du für andere ein Segen sein willst. Und Gott spricht ja zu Abraham, Genesis 12, deutlich aus, du wirst ein Segen werden und durch dich werden gesegnet werden alle Menschen auf Erden. Das heißt, wir sollen eine Gemeinschaft, eine Communauté de Bénédiction werden. Communauté internationale de Bénédiction. Das heißt, es soll eine gegenseitige Gemeinschaft sein von Segnungen. Jeder segnet jeden. Im Namen Abrahams soll jeder jeden segnen, aber da geht es darum, dass wir füreinander da sein müssen. Denn wenn du ein Segen werden willst für andere Helmer, musst du natürlich an andere denken und nicht nur an deine nackte Haut. Jeder muss überprüfen, was muss und kann ich tun für den anderen in Deutschland, weltweit, der sich freut, wenn ich für ihn bete oder der sich freut, wenn ich ihn anrufe und ein gutes Gespräch zum Beispiel mit ihm führe. Da gibt es Varianten. Und wenn ich erkenne, dass ich eine Verantwortung habe für den anderen, dann setze ich mich für den anderen ein. Und mein Vater hat mal einen tollen Satz gesagt, den möchte ich euch sagen. Die Claudia frisst so gern Sätze meines Vaters unter anderem. Mein Vater sagte, wie sagte er das so schön? Altruismus ist erleuchteter Egoismus. Für Dr. Renate ist das auch schön. Mein Vater zitierte diesen weltberühmten Satz, den er selbst geprägt hat. Altruismus ist erleuchteter Egoismus. Dr. Angela, ist das nicht ein schöner Satz für dich?
Sehr schön.
Mein Vater, Professor Pinchas Lapide, den ich natürlich ehre, sagte, Christoph Colomb, Altruismus ist erleuchteter Egoismus. Was ich vorhin gesagt habe, wenn Christoph Colomb in Dijon nicht nur sagt, lieber Gott, gib mir morgen wieder gutes französisches Essen und französischen Wein und französischen Käse. Wenn Christoph in Dijon nicht nur den ganzen Tag denkt, was esse ich morgen Abend noch schöner als vorgestern, sondern wenn Christoph sagt, wie mache ich Juwan eine Freude oder wie mache ich dem jüdischen Volk eine Freude oder weiß ich, wie kümmere ich mich um Touristen in Dijon? Wie kümmere ich mich um meine Tochter? Verstehst du? Jeder Akt der Selbsttranszendenz, Christoph, jeder kleinste Akt der Selbsttranszendenz macht dich groß und lässt Segen über dein Leben kommen. Ich wiederhole für unsere Terza, jeder Akt der Selbstüberwindung, der Selbsttranszendenz, akademisch gesprochen, Selbstüberwindung, lässt dich größer werden, Terza, lässt dich über dich und dein mickriges Ego, über mein mickriges Ego hinauswachsen und lässt Segen in dein Leben kommen. Das ist die Moral von der Geschichte, Herzer.
Was mir noch klar geworden ist, dass das der Weg ist, um in meine Berufung zu kommen.
Genau das ist es. Mhm. Genau. Und wir notieren bitte, es bleibt ein lebenslanger Prozess. Es ist nicht morgen 1. März erledigt, sondern es ist dann erledigt, wenn Gott dich abruft. Mhm. Das Thema der Selbsttranszendenz, Claudia Romaskirchen, ist dann abgeschlossen, wenn du abberufen wirst. Das hast du gar nicht im Griff. Das hast nur Gott im Griff. Und darum sagt das Judentum Miriam Lauterbach, dass du jeden Tag dich überprüfen musst. Was muss ich heute tun, damit ich heute einen Schritt weiter komme, als ich gestern war? Miriam Lauterbach muss in Soest in Westfalen sich morgen fragen, was mache ich am 1. März, was ich am 28. Februar noch nicht gemacht habe in Bezug auf mein Wachstum über mich selbst hinaus? Das ist dein Thema, Miriam, das Thema eines jeden Menschen, der glaubt.
Was mir noch ganz wichtig geworden ist, in diesem Zusammenhang, dass Gott Sarah beim Namen nennt. Ja? Also der Allmächtige möchte eine Gemeinschaft mit mir haben.
Ja.
Und das ist so kostbar.
Ja, ja. Gott schreibt ja auch, Dankeschön, Miriam, Gott geht mit jedem Menschen menschlich um, notieren, obwohl er dieser große Deus Absconditus, der verborgene Gott ist. Gott geht mit Sarah menschlich um und sagt, Mensch, du hast ja gelacht, gib's zu, ich mach dich gar nicht kaputt, ich zerreiß dich nicht in der Luft. Gibt es so, dass du gelacht hast, weil dein Glaube noch nicht ausgereift ist und dein Sohn wird sogar heißen Yitzhak Ilrira. Er wird lachen, he will laugh. Ja. Das ist die Größe Gottes, wenn Gott spürt, dass wir uns ihm nähern, Claudia Rommerskirchen, dann nähert sich Gott auch seinerseits uns, notieren wir Dr. Angela. Wenn Gott sieht, dass wir uns ihm nähern, dann nähert er sich seinerseits uns, Dr. Angela. Das möchte ich euch auch schenken in der Theologie von Martin Buber stehend. Das ist wichtig, genau. Wir nähern uns Gott durch unsere Zweifel, durch unsere Ängste, durch unsere Prozesse und dadurch nähert sich Gott uns und reinigt uns.
Ja. Ja.
Claudia, hast du noch eine Bemerkung?
Überall darf ich noch was fragen?
Ja, Dr. Angela.
Also ich wollte mal eine ganz, ganz kleine Frage fragen. Erstmal in diesem Buch in der Schrift von Martin Buber, Übersetzung, da steht Sarah, S-F-A-R-A auf Deutsch, ne? Mit einem F. Was hat das F zu bedeuten?
Ja, das ist bei ihm, das ist bei Buber immer das Doppel-S, das scharfe S, Angela.
Ach, das ist scharfes S, S,
das sogenannte scharfe S.
Danke, danke. Und ansonsten, Juval, ich habe Gott sei Dank mitgeschrieben. Ich habe hier 30 Merksätze eingekreist.
Sehr gut. Und Sarah wird im Hebräischen ausgesprochen Sarah, mit Doppel-S. Und Huber schreibt das gerne mit Doppel-S, damit ihr wisst, es ist ein scharfes Sarah. Angela, hast du noch eine Frage, noch eine Bemerkung, Angela?
Nein, ich will nur sagen, also der Bogen ist fantastisch. Ne? Also für mich ist eins der wichtigsten Aspekte ist tatsächlich, Gott lacht mit uns. Ne? Ich darf zu meinen Mängeln stehen und dann dieser Abraham, ich darf sogar dreist sein. Also das ist das Allergrößte. Das hat mich schon immer, was der sich erdreistet, dass das alles möglich ist. Ja, also es erweitert einfach meinen Horizont gerade massiv in der Interaktion mit Gott. Also massivst.
Dankeschön. Christine, willst du noch etwas sagen? Christine Tirzer. Christine, hörst du mich? Christine Tirzer?
Ja, ich habe mein Mikrofon gesucht. Ich bin so ergriffen, dass ich eigentlich gar nichts sagen kann.
Alles klar, musst du gar nicht. Wer möchte noch etwas sagen? Nur wer möchte, ihr müsst gar nichts sagen. Nur wenn jemand möchte, darf er etwas sagen, bevor wir zum Finale kommen.
Und Juval, das eine ist ja, also wenn ich nämlich frech sein darf, das bedeutet ja im Umkehrschluss, wir sind als Geschöpfe gegenüber Gott emanzipiert. Also du weißt ja, dass ich ein Kleinheitsding habe. Ich sehe mich ja immer ganz klein in Wahrheit, ne?
Ja, und das ist gut, dass du das sagst, Dr. Angela. Gott sieht uns größer. Tirza notiert, Gott sieht uns größer. Maria notiert das auch, Miriam Lauterbach. Gott sieht uns größer, als wir uns selbst sehen. Das ist eine Feuerbotschaft, die ich mir schenken möchte, Gerd Reschke.
Ja.
Gott sieht uns größer, als wir uns sehen. Und darum dürfen wir uns ändern, Gerd Reschke, und uns auch größer sehen, als wir uns bislang gesehen haben. Gerd, du notierst. Alle, Gott sieht uns hier, Sarah und Abraham, größer als wir sehen. Sogar eine Sarah, die sich schämt in Grund und Boden, dass sie das macht. Gott sagt, er steht dazu, bekenne es. Ich mache dich doch gar nicht fertig, du machst dich selbst fertig. Aber ich mache dich nicht fertig, weil du gelacht hast. Steh dazu und dann wirst du Größe haben, weil ich dir zeigen werde, wie du dieses kleinliche Lächeln überwinden kannst, indem du in einem Jahr einen Sohn an deiner Brust stillen wirst. Das ist, Gott hilft uns in jedem Moment, Gerd und Frank, dieses Kleinlichkeitsdenken, diese Kleinlichkeit in uns zu transformieren in Großigkeit, Dr. Angela. Die Kleinlichkeit in uns hilft uns, Gott zu transformieren, in meinen Worten, in Großigkeit. Wir müssen uns nur dazu trauen. Das ist unser Schritt. Ja. Gerd, möchtest du was sagen? Gerd Reschke aus Mönchengladbach?
Ja, ich möchte auch noch kurz was sagen.
Gerd Reschke, ich grüße meinen Freund Gerd Reschke.
Hallo, Shalom. Ja, das war natürlich ziemlich viel, aber ich pick nur eins raus. Diese Sicht, dass Jesus teilhat am Leiden der Menschen, habe ich natürlich als Christ, aber ich finde, das wäre, wie soll ich das sagen, unharmonisch oder irgendwie so wie abgekoppelt, wenn nicht Gott vorher diese Haltung hätte und dass ich hier jetzt mal ganz klar so einen Textbeleg habe, dass Gott so ist, also er zieht nieder, hinab nach Sodom in dieses Elend, kann man sagen, ja. Um sich da umzusehen. Das finde ich sehr bewegend.
Ja, ja, ja. Ich danke dir sehr. Gerd, und natürlich bist du Christ und ich werde niemandem seinen Glauben absprechen. Natürlich darfst du sagen, Jesus ist für dich ins Leid gegangen und hat das Leid transformiert in den Sieg über den Tod. Aber ich will heute euch sagen als Christen, dass es Vorläufer gibt. Und das hast du ja richtig schön zusammengefasst, Gerd. Mhm. Schon längst vor dem Juden, Jesus war ja selbst Jude, das ist ja gar nicht etwas Christliches, sondern etwas Jüdisches, was Jesus auf sich genommen hat. Schon längst vor Jesus geht Gott hinab in das Reich des Todes, sozusagen christologisch gesprochen. Geht Gott in unser Elend, in unser Leid hinein und leidet mit uns, notieren wir. Das ist die Idee des Mitleidens.
Ja.
Des Mitleidens. La co-souffrance. La co-souffrance de Dieu. Das Mitleiden Gottes ist hier thematisiert. Gott sieht das Leiden dieser Menschen und Gott fordert uns heraus, Gerd und mich und alle, nicht teilnahmslos im Angesicht des Leides anderer zu sein. Im Klartext, wenn in der Türkei 50.000 Menschen, hat mir meine Frau gesagt, ist die endgültige Zahl, und die ist noch nicht, völlig endgültig, vorläufig endgültig, 50.000 Menschen, Miriam, sind Lauterbach, sind ja vernichtet worden im Erdbeben in der Türkei, und hier sind wieder zwei Menschen ermordet worden, und nochmal zwei Menschen. Das darf eine Ruhana nicht gleichgültig lassen. Da muss Ruhana heute Nacht beten. Oder Christoph Colomb Holub in Dijon muss beten, wenn er sieht, es passiert irgendwo ein Leid. Und sei es nur durch seine Gebete, muss Christoph sich sagen, in Dijon kann ich bewirken, dass so ein Leid nicht mehr stattfindet. Oder dass die Hinterblieben dieser vier ermordeten Menschen, für die ich ja jeden Tag gebete, gelindert wird. Das heißt, jeder ist gefordert, auch in Karlsruhe, noch Daniela Bücher, im letzten Loch in Ostwestfalen, Lippe Daniela. Auch du bist gefordert, dich einzusetzen. Und das wird gesagt, wenn du Anteil nimmst an diesem Mord an zwei unschuldigen Männern vor zwei Tagen in Israel oder an den 50.000 Erdbebentoten in der Türkei, wenn du innerlich bewegt bist und eine halbe Nacht mal nicht schläfst, dann hast du schon bei Gott Pluspunkte bewirkt. Da hast du schon bei Gott eine Resonanz ausgelöst, indem du merkst, es nimmt dich mit. Es lässt dich nicht eiskalt, denn es sind ja immerhin deine Brüder und Schwestern, die dort gefallen sind, in der Türkei und in Israel. Und das ist ein Schritt, der ganz wichtig ist. Gott will mit uns leiden, notieren wir Daniela, und Gott will mit uns wachsen. Wir notieren Daniela, Gott will mit uns leiden und mit uns wachsen in eine neue, größere Gemeinschaft. Daniela, willst du was sagen?
Ja, das ist genau das, was ich auch so erfahren und erlernen durfte, dass halt eben wir wirklich eine Einheit auf dieser Welt sind mit dem Schöpfer und dass es ihm darum geht, dass wir wirklich füreinander einstehen und aufeinander Acht haben.
Richtig, richtig, genau. Und ich finde das so fantastisch bei dir, weil du dich ja einsetzt für andere Menschen, du setzt dich ja sehr viel ein. Du bist eine Frau, die in der Sozialarbeit tätig ist, du bist eine Frau, die mehrmals im Jahr nach Israel fliegt. Du korrigierst dermaßen stark das negative Judenbild im Christentum. Das ist ja einfach vorbildlich. Und das allein ist schon ein Ausdruck deiner, noch einmal schreibst du es bitte, auf deiner Selbsttranszendenz, das ist mein Ausdruck, die Selbsttranszendenz, Doris. Das Selbstüberschreiten, das will Gott von uns haben. Selbsttranszendenz nenne ich das, oder die Selbstüberschreitung. Doris, möchtest du zum Abschluss noch ein Wort sprechen? Doris Bessler aus Murat?
Also ich... Ja, ich habe eigentlich jetzt so für mich ganz klar ein paar Aufgaben, die direkt vor mir liegen und in der Nachbarschaft wohnen. Das ist jetzt so bei mir aufgetaucht, wo ich bin da auf dem richtigen Weg und ja, ich fühle mich unglaublich ermutigt, da weiterzumachen und ja, ich bin sehr froh darüber.
Dankeschön. Claudia Romaskirchen, Schlusswort bitte. Bist du wieder erfüllt nach dieser Sitzung?
Ja, ich bin sehr, sehr erfüllt und hab viel zum Nachdenken und ich denke, da ist auch viel was, wo ich mich dann auch weiterentwickeln kann. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und ich bin sehr, sehr erfüllt, ja. Und ja, und ich kann eigentlich sonst außer Danke, Danke nicht viel mehr sagen, weil das alles noch in mir nachwirken wird.
Super. Ich danke sehr. Bitte zück noch einen Kalender, dann kann ich das auch für die anderen schon ankündigen, die dabei sein möchten. Ich schlage einen Märztermin vor. Gerd Reschke schaut gerade mal im März nach. März kann ich erst etwas anbieten. Oh, Moment. Was habe ich da? März, Gewalt. Ach so, ich weiß schon, was das ist. Schauen wir mal gerade in März. Ach so, da habe ich einen Termin. Ich kann anbieten. Nee, das geht nicht. Nee, warte mal. 29. März kann ich anbieten. Geht das bei euch?
Ist das ein Dienstag?
Das ist ein Mittwoch.
Mittwoch ist für mich optimal.
Gut, dann notieren wir Mittwoch, 29. März, auch für unsere YouTube-Hörer und Hörerinnen, die sich dann anschließen. Vielleicht öffne ich dann den Kreis, stimme ich mit euch ab. YouTube gibt es immer. Mittwoch, 29. März, 19.30 Uhr deutsche Zeit. Christine, wird das noch gehen bei dir, Gerd Weschke? Ist das okay?
Ja, das ist okay. Ich schreibe es mir auf.
Ja, ist bei mir auch okay.
19.30 Uhr, ihr seid alle eingeladen. Maria, du bist ab heute Mitglied unserer Gemeinschaft, Christoph auch. Alle, die heute sind, sind herzlich eingeladen in unsere Gruppe, Kleingruppe. 29. März, 19.30 Uhr, 21.30 Uhr, da werden wir weiterarbeiten mit Genesis 20, 21 und weitere Aspekte von Abraham und Sarah kennenlernen.
Danke.
Toda, Abba, Toda, Anakit.
Danke. Ich bedanke mich herzlich. Sobald ich das hier fertig habe, kriegt ihr einen YouTube-Link, Frank. Und bitte hört euch diese feurige Sitzung öfter an. Bitte, sie kommt natürlich in YouTube. Und ich freue mich, wenn ihr sie hört. Wer doppelt hört, lernt doppelt.
Shalom. 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 Shalom.